Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war eine Steilvorlage für die Abteilung Attacke. Das war die schlechteste Leistung eines Schiedsrichterteams, die ich jemals gesehen habe, polterte Uli Hoeneß via Bild zugespitzt, provozierend, sagen die einen, völlig überzogen, sagen die anderen, Hoeneß polarisiert. Und klar ist, die Entscheidung von Christian Dingert und seinen Kollegen sorgten gestern und auch heute für viele Diskussionen. Das sind unsere Themen. Das hitzige Topspiel, Endspiel für Kwasniok. Gegen Gladbach geht es möglicherweise um seinen Job und die Zukunft des BVB. Jünger, dynamischer, ehrgeiziger. So soll das aussehen. Und damit bin ich bei unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen. Findet alles, was den Fußball ausmacht, haben wir durch den VAR verloren. Ein herzliches Willkommen auch an Tobi Holtkamp, Sport1-Kolumnist und Podcaster. Er glaubt, eine Entlassung von Lukas Kwasniok würde gar nicht so viel bringen. Dann ein herzliches Willkommen an Friedhelm Funkel. Erfahrung ausgedrückt in Zahlen, über 1400 Spiele als Aktiver und als Trainer im Profifußball. 7 Aufstiege, zuletzt mit dem 1. FC Köln. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an unseren Sky-Kollegen, an Yannick Ergenbrecher. Und er meint, die Bayern sind ohne Musiala und Karl noch besser. Also, das klingt doch schon mal nach vielen spannenden Themen, ehe wir dann über die aufregenden Schiedsrichterentscheidungen gestern sprechen. Friedhelm, soweit ich deinen Plan kenne, sieht er immer vor, im März Tennis spielen auf Fuerteventura und dann Retter wo?
Anschließend Paddel spielen.
Anschließend Paddel spielen auf Fuerteventura. Und was ist, wenn die Kölner anrufen?
Nein, also ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, nochmal auf die Trainerbank zurückzukommen, solange ich nicht kontaktiert werde. Ja, und ob das irgendwann mal ein Verein aus der Bundesliga ist. Alle Vereine in der Bundesliga sind sehr interessant. Ja. Das muss man einfach sagen.
Aber vor allem die aus dem Westen.
Da hätte ich nicht so weit zu fahren. Das ist schon richtig.
Ja.
Nein, wir müssen das einfach mal abwarten. Ich drücke auf jeden Fall jedem Trainer die Daumen, dass er die notwendigen Punkte holt, um eben auch bis zum Saisonende arbeiten zu können. Und alles andere kann ich nicht beeinflussen.
Aber wenn jetzt theoretisch die Kölner oder die Gladbacher oder wer auch immer anruft, dann würdest du nicht von vornherein auflegen?
Also ich würde bei keinem Verein von vornherein auflegen. Ich würde mit Sicherheit bei jedem Verein, der mich anruft, zumindest mal mit dem Verein sprechen.
Gut, dann warten wir mal ab, wie sich die Dinge entscheiden. Ich habe ja schon mal im Spaß gesagt, also vor 2 Wochen dachte ich, es geht vormittags nach Gladbach, nachmittags nach Köln. Aber mal abwarten, wie sich die Dinge entscheiden. Wir wollen nicht vergessen, dort sind auch Trainer im Job, die versuchen natürlich ihren Job zu behalten. Also es ist auch alles nicht nur lustig. Das sollte auch mit erwähnt werden. Didi, was hast du gedacht, als du das Zitat von Uli Hoeneß gehört hast? Geht das zu weit oder ist es angemessen?
Ja, ich konnte es schwer nachvollziehen, weil für mich Dingert bis auf die rote Karte von Jackson auf dem Feld alles richtig entschieden hat.
Und Jackson deswegen, fandest du?
Bis auf Jackson hat er alles richtig entschieden.
Hättest du Jackson nicht runtergeschickt?
Nein, er hat ja gelb gegeben.
Ah, okay, so meinst du.
Ja, also er hat alles richtig entschieden auf dem Feld. Deswegen fand ich es übertrieben, überzogen und konnte es schwer nachvollziehen.
Was hat ihn da geritten?
Poh, keine Ahnung. Möglicherweise die Reaktion von Kompany nach dem Platzverweis für Diaz. Ich weiß es nicht. Das aberkannte Tor, das ich auch hätte stehen lassen von Kane. Und wie gesagt, bei dieser ganzen Thematik und Problematik darf man ja nicht vergessen, dass sie in den letzten Wochen zu Hause gegen Hoffenheim und Gladbach 2x einen Elfmeter bekommen haben und eine rote Karte für den Gegner, wo nicht mal Foulspiel vorlag. Also das muss man natürlich in dieser ganzen Gemengelage, sollte man das nicht vergessen.
Ist Hoeneß da zu weit gegangen oder ist er einfach zugespitzt und auf den Punkt in der ihm eigenen Art?
Definitiv in der ihm eigenen Art zu weit gegangen. Also so würde ich sagen. Also war eine sehr, sehr gute und die richtige Idee der Bildkollegen, ihn zum richtigen Zeitpunkt anzurufen, weil der bleibt emotional bis zum letzten Tag. Und das hat auch wieder dafür gesorgt, dass es einige Themen gab, auch natürlich komplett drüber und daneben.
Und was hat das dann für Christian Dingert für Auswirkungen? Also ich meine, das hörst du ja auch nicht so gern und liest du über dich, dass du die schlechteste Leistung in der Bundesliga-Historie vollbracht hast, was ich glaube tatsächlich einfach auch drüber ist.
Ja, vor allem zur Einordnung. Also Uli Hoeneß ist, glaube ich, 50 Jahre in der Bundesliga unterwegs, macht 34 Spieltage. Das heißt, wir reden über die schlechteste Leistung von 1500 Spielen ungefähr.
Mehr als Friedhelm im Funke. Ja,
also das ist schon, finde ich, eine Hausnummer. Ne? Und das gab die Leistung dann eben doch nicht her. Für den Schiedsrichter ist natürlich maximal bitter. Ich glaube, das liest keiner gerne über sich und hört da über sich. Ja, Tobi hat es, glaube ich, gesagt. Wie hast du es gerade schön formuliert? Auf seine eigene Art, mächtig übers Ziel hinausgeschossen. Ne?
Friedhelm, hast du dich mal so sehr über einen Schiedsrichter echauffiert, wie wir das jetzt bei Hoeneß gestern gelesen haben?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das die schlechteste Schiedsrichterleistung aller Zeiten war. Es gab in der Vergangenheit mit Sicherheit auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, schlechte Schiedsrichterentscheidungen, genau wie es schlechte Spiele von Spielern gab, von Mannschaften gab, die zweistellig verloren haben. Das gab es ja auch in der Bundesliga-Historie.
Erinnerst du dich denn an ein markantes Spiel, wo du dich so sehr über den Schiedsrichter geärgert hast?
Nee, das jetzt im Moment nicht, dass ich das jetzt herbeiführen kann. Ein spezielles Spiel, wo ich den Schiedsrichter vielleicht auch angegangen bin, das fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich finde es auch übertrieben, was Uli gesagt hat. Das muss man einfach sagen.
Ich erinnere mich an Ewald Lien, der mal versucht hat, dem Linienrichter die gelbe Karte irgendwie aus der Hand zu schlagen.
Oh ja.
Gibt da schon diverse Beispiele. Jetzt fragen wir mal bei Julia Lammertsch, die Social Media für uns begleitet. Wie wird das, was Hoeneß gesagt hat, im Netz gesehen?
Wir haben die Aussage des Ehrenpräsidenten natürlich auch noch mal gespiegelt. Gerne auch vorbeischauen bei uns auf Instagram, skysport.de. Und Didi wird wahrscheinlich überrascht sein, denn wir haben folgende Frage gestellt. Ist die Hoeneß-Kritik in dieser Schärfe berechtigt? Und 64% sagen ja, ist sie. 36% sind dagegen der Meinung, nein, die Aussage ist so in ihrer Form nicht in Ordnung. Dazu muss ich sagen, da gab es richtig Schlagabtausch in den Kommentaren unter unseren Usern. Viele waren der Meinung, nee, das, was Uli sagt, vertritt die Meinung so vieler Fußballfans. Aber es gab auch diejenigen, die sich eine andere Formulierung des Ehrenpräsidenten gewünscht hätten, wie zum Beispiel Mandelden. Der schreibt, warum kann man nicht mal mit Anstand und Respekt etwas akzeptieren? Und Stefan Paul, der erinnert nochmal, lieber Uli, das Phantomtor von Thomas Helmer, April 94, das war die größte Fehlentscheidung der Bundesliga-Geschichte im Spiel deines FC Bayern gegen Nürnberg. Irgendwie wäre dort eine solche Aussage treffender gewesen.
Spiel wurde aber wiederholt.
Ja, genau, du warst ja damals dabei, ne?
Ich habe mein erstes Bundesliga-Tor im Wiederholungsspiel geschossen, deswegen war es mir ganz recht.
Ach, wie war 5-0 oder 5-1? 5-0,
ja. 5-0 im Wiederholungsspiel. Kannst du dich noch an die Szene erinnern?
Warst ja, du? Ja, ich war auf der Bank, ja.
Warst auf der Bank? Ja. Kam das Tor?
Ja, ja.
Ja. Gut, also ja, wie interpretierst du das, was wir da hören, also es gucken viele Bayern-Fans zu oder einfach objektivierbar der Ärger von Hoeneß auch nachvollziehbar für viele?
Also bei solchen Abstimmungen ist es natürlich immer naheliegend, dass die Fans der Mannschaft, die es betrifft, abstimmen. Und deswegen wundert mich das Ergebnis nicht, aber ich bin da sehr, sehr viel eher bei den 36%. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, dem Dingert nicht fair gegenüber. Der hat gestern gut gepfiffen, wie gesagt, bis auf die eine Szene hat er alles richtig eingeordnet. Und das wird ihm natürlich in den nächsten Wochen möglicherweise auch nicht helfen. Und sowas musst du natürlich auch mit in Betracht ziehen, wenn du so eine Aussage machst.
Du sagst, alles richtig gepfiffen. Also speziell bei der Diaz-Szene gibt es natürlich auch einen ganz anderen Blick drauf. Wir werden das gleich intensiv besprechen. Schauen aber zunächst einmal auf dieses aufregende Spiel von gestern. Jürgen Müller erzählt die gesamte Geschichte.
Man kann im Nachgang dieser Partie über viele Dinge reden. Zum Beispiel über das hohe Niveau.
Ein super Spiel für die Bundesliga und ist sehr, sehr high level.
Man kann über die Moral der Bayern sprechen, die trotz einer frühen roten Karte gegen Jackson die Partie in Unterzahl dennoch dominierten und zum Ausgleich kamen.
Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, auf die Leistung, die Bereitschaft auch von der Mannschaft.
Doch vor allem wird im Nachgang über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Uli Hoeneß urteilte via Bild, die schlechteste Leistung eines Schiedsrichterteams, die ich je bei einem Bundesligaspiel gesehen habe. Der Reihe nach. Ein frühes Tor von Tah, aberkannt, wegen Handspiels. Es wäre das 1:1 gewesen.
Ja, er trifft mich auf jeden Fall am Ellenbogen. Am Ende sieht es so aus, als wenn es Hand war und darf nicht zählen.
Kein Konsens dagegen bei einem anderen vermeintlichen Handspiel. Harry Kanes Führung zum 2:1 wurde wieder einkassiert.
Weil in die Schussbahn der Arm dann doch leicht rausgeht.
Er dreht sich weg. Ich finde nicht, dass der Arm irgendwie extrem weit weg vom Körper ist.
Ob da noch ein bisschen Hand dran ist oder nicht, er schießt ihn aus einem Meter an.
Am heftigsten diskutiert die gelb-rote Karte für Luis Diaz kurz vor Schluss. Schiedsrichter Dingert entschied hier auf Schwalbe. Für den bereits verwarnten Bayern-Spieler bedeutete das gelb-rot.
Es gibt Kontakt, er fällt runter, steht sofort wieder aus. Es ist niemals eine gelbe Karte. Es ist entweder Penalty oder man kann Diskussion haben über, wie dieses Kontakt entstanden ist.
Ja, er fällt jetzt hin und er wird auch ein bisschen berührt, aber er steht sofort wieder auf. Er macht kein Theater, macht keine Show.
Ob der Spieler dann liegen bleibt oder sofort wieder aufsteht, das ist nicht Grundlage von der Regel.
Und trotzdem ruderte Dingert nach Abpfiff zurück. Den Kontakt an Diaz hatte er gar nicht gesehen.
Also jetzt, wenn ich die Bilder sehe, ich sag mal, kein Elfmeter, das ist, denke ich mal, klar. Gelb-Rot, sehr hart, und wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben.
Dem VAR waren die Hände gebunden.
Gelb-Rot ist aktuell noch nicht möglich zum Eingreifen. Das wird die Regeländerung ab Sommer geben. Von daher, ein bisschen zu früh die Szene.
Ärgerlich für die Bayern, die in der Nachspielzeit dann allerdings vom VAR profitierten, als der vermeintliche Leverkusener Siegtreffer zu Recht wieder einkassiert wurde. Ein Spiel, so viele Geschichten und jede Menge Diskussionsbedarf.
So ist das, und wir werden das jetzt hier auch noch mal besprechen. Schon mal vorab, die Bayern werden Einspruch gegen die gelb-rote Karte einlegen. Auch das werden wir gleich in die Diskussion einfließen lassen. Aber jetzt würde ich zunächst mal gerne Didis Meinung hören zu dieser gelb-roten Karte gegen Diaz. Warum bist du der Meinung, dass die berechtigt war?
Also wenn ein Stürmer auf den Torwart zuläuft und es gibt eine Kollision oder einen Kontakt der Schienbeine, dann ist das normalerweise Elfmeter. Ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, dass das Elfmeter hätte geben müssen. Der Diaz legt den Ball vorbei, der Plaswig, wenn man sich den Plaswig anschaut, der macht gar keine Anstalten, den Ball zu spielen oder den Ball zu stoppen, weil er sieht, der Diaz, der muss sich strecken, der kann den Ball nur ins Ausspielen und dann kann er die Balance nicht halten. Das heißt, er ist schon auf dem Weg ins Tor aus, um das Spiel schnell zu machen. Und der Diaz weiß, dass er den Ball nicht mehr bekommt, dass er die Balance verliert, dann hält er den Fuß raus, um einen Kontakt zu provozieren mit Plaswig. Er macht das, um einen Elfmeter zu schinden. Und die Tatsache, weil ja jetzt argumentiert wird, er steht direkt wieder auf, was der Company sagt. Der einzige Grund, warum er direkt wieder aufsteht, ist, weil ihm während der Szene eingefallen ist, dass er schon verwarnt ist. Ja, und seine Reaktion hebt das Vergehen nicht auf. Der hält den Fuß daraus, um einen Elfmeter zu schinden. Das ist eine Unsportlichkeit, die wird mit Gelb bestraft und geahndet. Und deswegen ist das für mich absolut nachvollziehbar und richtig, dass er dort vom Feld gestellt wurde.
Und du findest also, dass Dingert im Grunde genommen zu Unrecht einen Fehler eingeräumt hat?
Er hat das kein richtig bewertet auf dem Platz und auch das. Und wenn er rausgeschickt worden wäre, was ja noch nicht möglich ist, dann hätte er zwei richtige Entscheidungen, hätte er zu falschen Entscheidungen gemacht. Ich hab in Erinnerung vor 7, 8 Jahren, dass der Videobeweis eigentlich wegen der andersrum reingebracht wurde. Und was die Bayern ihm gesagt haben nach dem Spiel, also mich hat das wahnsinnig überrascht. Sie scheinen ihn da ein Stück weit weich gekocht zu haben, dass er sich dann hinstellt und sagt, er würde diese Karte nicht mehr geben. Das ist ein Vergehen. Er hat versucht, einen Elfmeter zu schinden. Ja, und das ist für mich strafbar. Das ist für mich eine Unsportlichkeit, die mit Gelb zu ahnden ist. Und das Einzige, was mich gewundert hat, war sein Statement bei dir oder bei wem es war nach dem Spiel, dass er diese gelb-rote Karte nicht mehr geben würde.
Ich habe ihn mit meinen treuen blauen Augen angeguckt und daraufhin hat er dann die Entscheidung
ist er weit geworden. Also für mich die einzig richtige Entscheidung. Für mich die einzig richtige Entscheidung.
Ich war auch überrascht, dass Blingert im Interview, also ich fand ihn bis zum Interview oder bis zu der Aussage, fand ich, hat er einen sehr, sehr guten Tag gemacht und seinen Job richtig gut gemacht. Ich verstehe auch, weil es gibt ja nun ganz klare Argumente, die jetzt eben gerade aufgezählt, warum er in dem Moment auf eine gelbe Karte entscheidet. Das war eine gelbe Karte. Er hat sich nicht für einen Platzverweis, das ist dann die Konsequenz daraus, aber er hat sich erstmal für eine Verwarnung entschieden. Das ist für mich komplett nachvollziehbar, weil er da ganz klar in meinen Augen den Kontakt sucht, einfädelt und abhebt. Den Ball hätte er nicht mehr bekommen.
Ich sehe das komplett anders.
Bitte?
Ja, ich sehe das komplett anders. Ich schätze die Meinung von den beiden, überhaupt keine Frage. Aber ich war auch Stürmer. Ja, ich kann diese Situation absolut nachvollziehen. Ich glaube, dass dieser Kontakt nicht gewollt war von Diaz. Dass der Torwart dorthin gegangen ist, der Kontakt war da. Er ist dann aus dem Rhythmus gekommen, ist gefallen, ist aber direkt wieder aufgestanden. Und Didi, ich glaube nicht, dass er in so kurzer Zeit, ja, so ein schlechtes Gewissen gehabt hat, dass er wusste, dass er die gelbe Karte hat. Das glaube ich nicht, dass er das gewusst hat. Und so sind die Meinungen eben auch, das ist auch absolut in Ordnung, eben schon mal konträr. Und ich hätte, wie gesagt, ich hätte keinen Elfmeter gegeben. Also einen Elfmeter hätte ich nicht gegeben. Auf keinen Fall. Das hätte ich nicht gemacht. Aber ich hätte keine gelb-rote Karte gegeben.
Boah, es ist so schwierig. Und ich finde, was eben so ein bisschen zwischen den Zeilen klang, er hat einen guten Job auf dem Platz gemacht. Und damit tue ich mich eben schwer. Ich finde, die Schiedsrichter können heutzutage fast keinen guten Job mehr auf dem Platz machen. Weil, so wie auch nachher im Interview er dann zurückrudert, ich finde, sie haben so an Autorität verloren. Es ist so unglaubwürdig in vielen Szenen. Du weißt nicht mehr, wer hat wirklich den Hut auf. Es gibt so viel VAR-Prüfung. Es passiert so viel im Hintergrund. Also ich tue mich weiterhin unheimlich schwer mit der gesamten Konstruktion, mit dem gesamten Konstrukt im Moment, wie es gehandhabt und gelebt wird. Wenn ich jetzt an den Sommer denke und dann werden noch Eckbälle überprüft und gelbe Karten, dann wird es noch konfuser, noch wilder. Also ich finde, der Fußball ist auf dem falschen Weg im Moment aus meiner Sicht. Die Schiedsrichter tun mir ein Stück weit leid. Also ich finde, sie haben massiv an Respekt und Souveränität auf dem Platz eingebüßt.
Aber Yannick, das ist natürlich das Thema oben drüber. Wenn wir jetzt aber bei Thema der konkreten, ich, ja, ist es auch,
machen wir
es gleich.
Das ist das Thema, was mich bei so einem Spiel beschäftigt.
Aber weil am Ende bist du der Meinung, Schwalbe 18, oder nicht?
Ich finde, ich habe jetzt allen Argumenten kann ich irgendwie folgen. Ich war nie Stürmer, ich war nie ein guter Fußballer. Ich vertraue sowohl Didi als auch Friedhelm. Ich bin irgendwo in between. Muss ich echt sagen, ich tue mich da total schwer. Also ich finde, beide haben gute Argumente vorgebracht. Ich möchte nicht der Richter sein. Ich bin froh, dass es andere machen, aber mich stört der Fußball im Moment massiv. Also ich finde, es ist keine Werbung für die Bundesliga. Ich finde, es schadet der Bundesliga im Moment so, wie gepfiffen wird und wie gehandhabt wird, wie der VAR interveniert. Also ich finde es, muss ich echt sagen, ich finde es echt dramatisch, den Weg, den wir eingeschlagen
haben. Fandest du die Reaktion der Bayern angemessen? Aus der Emotion heraus, die es ja erfreulicherweise gibt?
Nein, das habe ich eingangs gesagt. 1500 Fußballspiele, das kann nicht die schlechteste Leistung gewesen sein. Der Superlativ war sicherlich 3 bis 4 Kategorien zu hoch gewählt. Aber natürlich, und davon lebt es ja auch, dass es Emotionen gibt. Aber ich glaube eben auch, dass die letzten Wochen dazu beigetragen haben, die letzten Monate, die letzten Jahre, dass alle so massiv emotionalisiert sind, weil es eben, man hat sich Gerechtigkeit versprochen, die gibt's nicht. Man hat sich versprochen, dass es eine gewisse Gleichberechtigung gibt, die gibt's nicht. Es gibt keine Transparenz. Die Schiedsrichter auf dem Platz wirken nicht souverän. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass die handelnden Personen, die Spieler, die Trainer, die Funktionäre, die Manager, die Uli Hoeneß dieser Welt, halt natürlich massiv aufgeladen sind und sauer sind. Und das verstehe ich in einer gewissen Hinsicht auch. Trotzdem finde ich die Wortwahl viel zu hochgegriffen und auch ehrlicherweise sehr unangemessen.
Aber wie erklärst du dir, Didi, dass dann doch so die Schiedsrichtergilde im Großen und Ganzen, wenn man heute so quer gelesen hat, eigentlich der Meinung war, sozusagen auch eingeräumt hat, dass Dingert bei der gelb-roten Karte falsch lag?
Ja, eine Sache noch, es ist keine Schwalbe, weil die berühren sich ja. Schwalbe ist, wenn du nicht berührt wirst und abhebst, aber er hat versucht, den Schiedsrichter zu täuschen, Diaz. Warum ist das so? Weil sich Dingert hinstellt nachher und gesagt hat, er würde die gelb-rote Karte nicht mehr geben, aus welchen Gründen auch immer.
Ja gut, vielleicht, weil er, oder mit Sicherheit, er hat die Bilder gesehen.
Ja.
Er hat in der Kabine, das kennen wir ja, wenn wir hin und wieder da auch mal unterwegs sind, die sitzen in der Kabine, die schauen sich das an, bevor sie dann vor eine Fernsehkamera treten. Und dann ist er offensichtlich zu dem Ergebnis gekommen, gelb-rot war drüber, ja, aus seiner Sicht.
Dann hat er ja, glaube ich, selber gesagt, dass Eberl und Kompany noch bei ihm in der Kabine waren. Und das ist wahrscheinlich jetzt Basis, diese Aussage ist jetzt Basis dessen, dass die Bayern da Protest einlegen, was absurd ist. Ja, für ein Spiel, die sind 9 Punkte vorher in der Liga. Das ist eine rote Karte, das ist eine gelbe Karte für mich. Der hat den vom Platz zu stellen. Und der DFB, wir wissen ja, man versucht ja da die Schiedsrichter auch immer zu schützen. Und wenn dann der Schiedsrichter einen Fehler eingesteht, der meiner Meinung nach keiner war, dann lässt man das halt so laufen. Aber er hat ja auch gesagt, er würde sie nicht mehr geben. Es war hart. Wie gesagt, für mich war das die einzig richtige Entscheidung. Und der DFB, der ist ja immer darauf bedacht, auch seine Statistiken da irgendwie schön zu reden. Die machen sie ja selber. Und wenn dann ein Schiedsrichter mal was sagt, dann geht man halt mit seiner Meinung mit. Also mich hat seine Aussage überrascht und auch, dass der DFB das dann unterstützt hat und gesagt hat, ja, da ist ein Fehler eingestanden, das war kein Fehler. Ja. Und dass der DFB da nicht die Größe hat, und ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Bayern was zu tun hat, ob das bei Bremen oder bei Köln was anderes gewesen wäre, ich weiß es nicht. Nur das kann natürlich auch eine Rolle spielen.
Wir schauen mal auf die Aussage von Jan-Christian Dresen von heute gegenüber Sky getätigt, die auf das abzielt, was Didi eben schon angedeutet hat, was ich auch schon mal erwähnt habe. Also die Bayern werden Einspruch einlegen gegen diese gelb-rote Karte. Und zwar wie folgt. Wir betrachten die Entwicklung der letzten Wochen mit Sorge. Leistung in Leverkusen Höhepunkt einer Phase, in der wir immer wieder mit fragwürdigen Entscheidungen konfrontiert werden. Zielt auf das Spiel in Hamburg, in Dortmund, Stichwort Schlotterbeck oder Leverkusen. Der DFB ist gefordert, das Niveau der Leistung seiner Schiedsrichter zu verbessern. Dass er den Fehler eingestellt, ist ehrenwert, aber das alleine hilft uns nicht. Ich persönlich bin der Meinung, wenn Dinger tatsächlich der Auffassung ist, dass er da einen Fehler gemacht hat, ehrt es ihn, wenn er ihn einräumt. Du bist inhaltlich anderer Meinung, alles in Ordnung. Aber warum legen die Bayern Einspruch ein, von dem sie relativ sicher sein können, dass er abgelehnt wird, weil es sich schlicht und ergreifend um eine Tatsachenentscheidung handelt und um keinen Regelverstoß?
Ja, das ist Fakt. Also sie werden mit dem Einspruch überhaupt keinen Erfolg haben. Warum sie das machen, ich weiß es nicht. Sie sprechen ja auch wirklich nur aus ihrer Sicht, dass sie benachteiligt worden sind und nicht andere Vereine auch. Man muss dazu sagen, dass der FC Bayern in den letzten Wochen auch Schiedsrichterentscheidungen bekommen hat, die sie bevorteilt haben.
An welche denkst du?
Ja, ich denke...
Hoffenheim?
Wo? Hoffenheim zum Beispiel.
Akpoguma, rote Karte.
Ja, Karte direkt am Anfang. Mhm. Ja, die rote Karte. Dadurch haben sie dieses Spiel im Grunde so klar gewonnen, weil sie fast die komplette Spielzeit mit einem Mann mehr gespielt haben. Und das ist auch in der einen oder anderen Situation. Dann reden sie nicht davon, dass sie bevorteilt werden. Und das finde ich einfach nicht korrekt.
Ja. Ich fand die Bayern eigentlich gestern total sympathisch in ihrer Reaktion, auch am Spielfeldrand, Kompanie, dass der richtig aus dem Sattel geht und dass er sich emotional da benachteiligt fühlte. Das ist doch nur gut, richtig und finde ich aus Fußballerherzen total nachvollziehbar, dass man sich aufregt und dass man sich ärgert. So, nichtsdestotrotz hat er sich danach im Interview, finde ich, auch im Griff gehabt, hat gut seinen Standpunkt analysiert und erklärt. Was dann mit Hoeneß passiert oder auch heute die Aussage, das sind wieder die unsympathischen Bayern, in meinen Augen. Völlig unnötig. Sie machen da ein Fass und ein Spielfeld auf, das, glaube ich, ihnen nicht gut zu Gesicht steht und das auch viel in der Mannschaft und auch einem Company, glaube ich, nicht gefällt. So, also weil... Warum muss man das Thema jetzt noch weiter in die Woche treiben?
Vielleicht auch, weil man Uli Hoeneß zeigen will. Man hat verstanden und man leitet daraus konkrete Maßnahmen, aber ich weiß es nicht.
Ja, aber was wollen Sie denn damit bewirken, Patrick? Der Friedhelm, sagst du was, die Chance ist gleich null.
Druck auf Schiedsrichter in den kommenden Wochen?
Ja, aber das kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das die Kölner sind oder Werder Bremen und die machen sowas, dann sage ich, boah. Ihr seid, glaube ich, schlecht beraten. Ich weiß nicht, ob ihr da die richtigen Männer an der Front habt. Aber das ist doch eines Weltvereins nicht würdig. So eine Reaktion nach dem Spiel, wo der Schiedsrichter ein gutes Spiel gepfiffen hat. Und wie es der Friedhelm gesagt hat, sie haben gegen Gladbach und Hoffenheim wurden sie massiv bevorteilt. Das waren nicht mal Foulspiele. Da gab es Elfmeter und eine rote Karte. Ja? Gegen Hoffenheim Spiel entscheiden, weil das nach 10 Minuten passiert. Davon sagt Dresen in seinem Statement nicht. Und ein Weltverein, die haben, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal 1 Milliarde Umsatz gehabt. Ein Weltverein legt Protest ein gegen eine gelb-rote Karte, wo der Spieler versucht, einen Elfmeter zu schinden. Also tut mir leid, aber...
Aber ist das nicht auch so ein bisschen Ausdruck von mir, san mir? Also diese rationalen Erwägungen, die du jetzt auf den Tisch bringst, lässt du außen vor und sagst, wir streiten, so wie Hoeneß das seit 30, 35, 40 Jahren macht, mit allem um unsere oder für unsere vermeintlichen Rechte.
Ja, aber da gibt es eine Art und Weise, wie das zu machen ist oder wie du das zu handhaben hast. Ja, und wenn wir haben gesehen, der Polanski, Schröder, Schicker, Ilzer nach den roten Karten, die haben sich über die Entscheidung aufgeregt oder pikiert und dann war es gut. Und sagen, er hat so entschieden, können wir nichts machen. Ja, du musst doch dann auch mal in der Niederlage, was es ja gar nicht war, das mit Respekt und Würde anerkennen, dass Fehler gemacht werden oder auch nicht. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war es gar kein Fehler. Aber es gibt doch ein Miteinander. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Die DFL, der DFB, die Schiedsrichter, die Vereine, ist doch ein Miteinander. Wem ist denn damit geholfen? Wir haben jetzt eine riesige Diskussion, wie es der Tobi sagt. Da wird jetzt Protest eingelegt, das wird jetzt durch die Gazetten gehen. Dem es am wenigsten hilft, ist der Dingert, der einen guten Job gemacht hat gestern. Und natürlich auch der ganzen Schiedsrichtergilde. Wir haben große Probleme, dass wir junge Schiedsrichter finden, weil keiner mehr pfeifen will, weil es körperliche Angriffe gibt. Und das befeuert das doch nur. Und das ist der FC Bayern, das ist unser Flaggschiff des deutschen Fußballs. Und die machen nach so einem Spiel, stellt sich der Vorstandsvorsitzende hin und legt Protest ein oder Einspruch gegen die gelb-rote Karte. Das ist das eigentlich Skandalöse an diesem ganzen Spiel, an diesem ganzen Vorgang, was die Bayern da heute gemacht haben.
Vor allen Dingen ist es ja wirklich sehr hochskaliert, wenn du weißt, dass nächste Woche Samstag ein Bundesligaspiel gegen Union Berlin stattfindet. Du hast jetzt eine Champions-League-Woche, dann ist der Spieler ein Spiel gesperrt. Davon geht normalerweise die Welt nicht unter, wenn du 9 Punkte Vorsprung hast in der Bundesliga. Ne? Also es wird natürlich jetzt wirklich sehr, sehr groß gemacht für eigentlich eine Sache, wo, glaube ich, jeder Cheftrainer sagt, ich rotiere dann mal am Wochenende.
Und daher spielt das Mir-San-Mir also schon rein. Also das ist ja ein richtiger,
ja, und sehr, 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 sehr irgendwie vielleicht Punkt. Eben auch schon gefühlt, ich war damals in Hamburg, da haben sie sich aufgeregt. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, sie haben sich aufgeregt. Sie waren in Dortmund beim Topspiel, haben sich aufgeregt, Schlotterbeck nicht vom Platz gegangen. Und jetzt eben diese Situation.
Ja, voll. Also das sehe ich genauso. Vielleicht wollen sie den Spieler damit auch stützen und ihm sagen, guck mal, wir sind zu 200, 300, 1000 Prozent stehen wir hinter dir, ne, wollen ihn weiter stärken quasi. Ne? Wir sind der FC Bayern, bitte bisschen diese Wagenburg-Mentalität nochmal stärken. Ne? Wir legen dagegen alles, wir machen
die
alles.
Diese finde ich gut tatsächlich.
Wir machen
der
alles.
Das abgewinnen, das finde ich gut. Dieses, jetzt, du brauchst die Superstars jetzt in der Phase. Dass du jetzt das Gefühl geben willst.
Ist doch entschieden.
Nee, aber es gibt ja noch andere Titel zu gewinnen, wo du die Jungs jetzt brauchst.
Aber der Diaz hätte vielleicht nächste Woche eh nicht gespielt. Ja. Weil dann nee, die Champions, dann das Länderspiel passt.
Das meine ich ja. Gegen Union kannst du ihn verkraften, aber dass er ausfällt. Aber es ist natürlich schon so in der Champions League. Ja, aber wenn du den Jungs jetzt das Gefühl gibst.
Das, was gestern passiert hat, hat doch keinen Einfluss auf die Champions League.
Nee, aber die Jungs, wenn die spüren.
Aber auf die Spieler, die
merken. Die Spieler hat ja eine Wirkung. Wenn du weißt, der Verein, der tut alles für mich. Der geht über die Grenzen hinaus. Die schützen mich. So, das hat natürlich, finde ich, schon einen Impact.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Spieler gibt, die einen Verstand haben in der Kabine, die sagen, Moment einmal, das war ein Vergehen. Ja, also das ist, ich verstehe das, was ihr sagt, nur der Diaz hat 20 Tore geschossen und die hätte er nicht, oder 25 Torbeteiligungen, die hätte er nicht, wenn er nicht das hundertprozentige Vertrauen spüren würde. Also du musst ihm nicht sagen, dass er ein wichtiger Spieler ist, das weiß er selber.
Ja, vielleicht denkt er jetzt, er hat einen Fehler gemacht, sie wollen ihm dann nochmal ganz klar signalisieren, Junge, ja, du bist genau richtig, mach es. Ja, natürlich.
Schauen wir nochmal einmal ganz kurz auf die Szene Kane, die auch strittig war. Tor von Tah war im Prinzip unstrittig, so ist das Regelwerk. Über das Abseitstor von Hofmann können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber zunächst nochmal auf das Tor von Kane, der hier kurz zuvor eingewechselt, anläuft, angeschossen wird. Möglicherweise hier übrigens clever hinter den Ball geht, um nicht abseits zu stehen, dann den Ausgleich macht. Ich war gestern bei dem Spiel, was da los war. Und was dann natürlich danach dann dem Ganzen wieder genommen wird, ist irgendwie auch schade. Also ja, die Hand war irgendwie mit beteiligt, aber er hat sich weggedreht, er hat den Arm angelegt. Friedhelm, und jetzt du.
Ja, das ist für mich überhaupt kein strafwürdiges Vergehen gewesen. Wo soll er den Arm, den Ellenbogen denn hin tun? Ja, der springt auch noch hoch, dreht sich sogar noch ein bisschen weg und wird dann angeschossen. Aber das ist die ganze Problematik mit der Handregelung, die wir ja fast an jedem Wochenende haben. Das kann man ja nicht mehr sehen, das kann man ja auch nicht mehr hören. Ich reg mich jedes Mal darüber auf, ja, weil es viele, viele Ungerechtigkeiten gibt. Und das ist einfach schlecht. Gestern, das war ein klares Tor. Ja, was soll er machen? Der hat den Arm so an seine Rippe gehalten, er hätte sich ja fast die eigene Rippe gebrochen. Wo soll er das denn hin tun? Das gibt's doch nicht. Ja, und dann wird das überprüft und dann wird das Tor zurückgenommen.
Und dann sind wir wieder bei diesem Standbildthema. Man hat schon den Eindruck, dass in VR-Zeiten dieses sogenannte Standbild dann irgendwie eine andere Blick eben auslöst.
Eine andere Sichtweise.
Der eigentlich die Dynamik des Spiels nicht wirklich abbildet.
Exakt. Und das nimmt den Schiedsrichtern die Souveränität. Du verlierst das Vertrauen, finde ich, als Zuschauer, als Fan. Das Tor wird gegeben, die Situation war klar zu bewerten, klar ersichtlich. Dann findest du ein Standbild und aufgrund dessen wird dann eine Entscheidung revidiert und verändert.
Ich finde, das ist übrigens beigeblieben. Also er hat gestern im Interview gesagt, also bei der Entscheidung würde er bleiben.
Ja, aber wenn wir das nochmal sehen können, du musst mal den Kwanza anschauen. Ja, also für mich ist das auch kein Handspiel. Der Ball, der hat dann so viel Schnitt, dass der Kwanza total diesen Ball unterschätzt. Schau mal rechts den Kwanza an. Mhm. Der ist 3 Meter vor Diaz. Schau mal, der bleibt jetzt stehen. Ja, das ist ganz klar Leverkusener Ball. Und dann, dann ist für mich auch dieses Handspiel, selbst wenn du das geben willst, ist das für mich irrelevant. Weil der Ball eigentlich, hier sehen wir den Leverkusen.
Aber du hast ja ursprünglich gesagt, dass Dingert alles richtig entschieden hat. Dann wärst du bei der Sache dann schon anderer Meinung.
Nee, der hat auf dem Feld richtig entschieden.
Er hat auf dem Feld richtig entschieden.
Das ist ein Tor, das ist kein strafbares Handspiel oder kein strafwürdiges Handspiel. Und der Ball geht zum Leverkusener. Dass er nicht bekommen hat, ist der Kwanza selber schuld. Und dann ist das für mich auch nichtig. Selbst wenn du sagst, oh, vielleicht war der Arm zu weit draußen. Ich bin da bei Philipp. Das Tor hätte zählen müssen. Und was Janik gesagt hat mit dem Videobeweis, es verändert ja die Dynamik des Spiels. Also dann hatten wir natürlich das Abseits, diese faktische Entscheidung, okay, das sollten sie geben, auch wenn das ein Zentimeter war.
Aber bei Hofmann warst du auch der Meinung, hast du gestern hier bei Britta bei uns im Studio gesagt, irgendwie, also es ist natürlich eigentlich gegen die Idee, das muss man klar sagen, von Abseits.
Da geht es nur um die Idee, um das, was den Fußball eigentlich ausmacht, wollen wir, dass 3 oder 4 Minuten gecheckt ist, um dann zu sehen, dass das Schulter-Eckgelenk im Abseits steht. Und die Bayern, der Kane kommt rein, glaube ich, 48 Sekunden, macht das Tor 1-1. Die ganze Bank ist am Jubeln.
Hier war das Tor jetzt von Leverkusen.
Und das macht natürlich auch was mit der Dynamik eines Spiels. Ja? Und dann schießt du ja das Sieg, der Jüllmann läuft ja die Linie runter 50 Meter. Und wenn man jetzt das Bild sieht, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Jetzt ist die Frage, das ist eine faktische Entscheidung, wenn der im Abseits steht, steht er im Abseits. Die Frage ist, wollen wir das? Wir haben uns entschieden vor 7 oder 8 Jahren, ja, das ist die Technologie, wir wollen das. Mein Fußball oder meins ist es nicht, aber irgendeine Regel für Abseits brauchen wir natürlich. Und selbst wenn es länger dauert, wenn sie dann zur richtigen Entscheidung kommen zum Schluss, okay. Nur die Frage ist natürlich auch dort, jede Sekunde hat 50 Frames. Das heißt, wenn du da 1 oder 2 Frames vor oder zurück gehst, hast du ein anderes Ergebnis. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Willkür, nur...
Es spielt eine Rolle, absolut.
So. Und es ist eben 5 Zentimeter, könnte man ja zum Beispiel.
Ja, dann sagen viele, okay, dann verschiebst du nur diese Toleranzgrenze. Ja. Ich persönlich würde sagen, wenn sich alle Beteiligten darauf verständigen könnten, dass man sagt, im Zweifel, das was man früher gesagt hat, für den Angreifer würde man diese Millimeter-Diskussion...
Gleiche Höhe war ja abseits, das wurde geändert vor 20 Jahren oder was, dass gleiche Höhe nicht mal abseits war. Und wie gesagt, wenn du sagst 5 Zentimeter, dann hast du dieselbe Diskussion, aber... Ich weiß nicht, mein Punkt war nur, ist das im Sinne des Fußballs?
Ja, ich finde, die Einflussnahme ist einfach so groß, dieses VAR. Und das ist das, was so nervt. Bei einem Tennismatch, wenn 150 Ballwechsel gespielt werden, ist mir egal, wenn 2 Ballwechsel gecheckt werden, hat das auch nicht diesen Einfluss. Beim Basketball, wenn 150 Körbe geworfen werden, beim Handball, wenn 40, 50 Tore fallen, beim Fußball lässt es sich runterbrechen auf eine rote Karte, ein Elfmeter. Mhm. Und wenn dann jedes Mal sozusagen diese Einflussnahme so groß ist des Schiedsrichterteams und jedes Mal wird gecheckt, geprüft, geschattelt, hin und her, im Stadion ist Stillstand, es nervt. Es ist nicht im Sinne des Fußballs, es wird nicht so verwandt wie die Urväter, die dieses Produkt mal irgendwann auf den Markt gebracht haben, wie die Ursprungsidee war. Es macht den Fußball nicht gerechter, es macht ihn nicht besser. Also ich sehe wirklich keine Chance, das Ding nochmal so hinzubekommen, dass mir... Der Fußball mit VAR gefällt, muss ich echt klipp und klar
sagen. Wir haben hier in diesem Studio bisher über kein anderes Thema in den jetzt 17 Jahren Sky90 so intensiv diskutiert wie über den VAR. Als er eingeführt wurde, dachte ich, ach Mann, schade, das ganze Schiedsrichterthema ist nicht mehr da. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Ja. Und eigentlich, Friedhelm, um aufs Sportliche zu kommen, haben die Bayern ja auf dem Platz gestern die absolut richtige Antwort gegeben. Ja. Sie haben mit 10 und später zu 9, aber über weite Strecken zu 10, auf Sieg gespielt nach dem Spiel in Bergamo und hatten Leverkusen, wie sagt man so schön, am Rande einer Niederlage.
Ja, und das alles ist verloren gegangen durch diese ganzen Diskussionen. Das ist alles verloren gegangen. Das hätte man in den Vordergrund stellen müssen. Ja, das hätte der Trainer, und die Spieler haben es ja teilweise gemacht, Jonathan Tah hat gesagt, boah, das war eine außergewöhnliche Leistung von uns, über eine Halbzeit mit einem Mann weniger zu spielen und dann noch teilweise dominant zu sein. Dass man den einen oder anderen Konter dann hinnehmen musste, das liegt in der Natur der Sache. Aber die wollten das Spiel gewinnen. Ja, und das hat man gesehen. Und auch nach dem zweiten Platzverweis, danach war nicht mehr ganz so lange zu spielen. Aber auch da haben sie versucht, mit 8 Feldspielern nach vorne zu spielen. Und das zeichnet den FC Bayern in dieser Saison einfach aus. Der unbedingte Wille, Spiele zu gewinnen. Und die Gemeinschaft, der Gemeinschaftssinn, der bei dem FC Bayern herrscht, den sieht man auch auf dem Spielfeld. Jede Woche.
Würdest du sagen, dass in so einer Situation so ein Unentschieden möglicherweise dann fast wertvoller ist, unter diesen Umständen erzielt, als ein locker rausgespielter Sieg?
Ja, absolut. Und deswegen kann ich den ganzen Quatsch, der dann nachher entstanden ist, mit den Dingen überhaupt nicht verstehen. Da gebe ich den dreien hier 100% recht. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Die Leistung soll im Vordergrund stehen. Und die war auch in Leverkusen wieder wirklich mit 8 Feldspielern, mit 9 über einen weiten Zeitraum und auch mit 8 Feldspielern richtig gut.
Ja, super Leistung der Bayern, ist tatsächlich aus dem Fokus gerückt, hätte ich viel mehr auch in der Kommunikation den Punkt draufgelegt, weil das sie auch wieder stärkt, ähnlich wie meine These zum Spieler, den sie da schützen wollen, glaube ich, ne, dass sie daraus was ziehen können. Ne? Also das Spiel 1-1 verloren hat Bayer Leverkusen gestern, nicht die Bayern. Ne? Ja. Und das kann sie stärken, das kann ihnen für viele schwierige Aufgaben, die noch kommen jetzt in der Crunch-Time-Phase, kann ihnen das den Beleg geben irgendwo im Kopf, wir können das. Auch mit auch in Unterzahl.
Ja, mit den ganzen Widrigkeiten. Ne? Also ja, mit Unterzahl, Widrigkeiten, Ausgleich gemacht, zurückgenommen worden, trotzdem den Ausgleich gemacht, dann noch einen zweiten Platzverweis, das Ding trotzdem verteidigt bis zum Schluss mit ein bisschen Glück und so. Ja. Aber das fand ich auch schon eine irre Leistung.
Warum findest du, dass die Bayern, das war ja so die These, mit der ich dich zitiert habe, ohne Musiala und Karl, der gestern gespielt hat, eher blass blieb, besser sind?
Also ich muss echt sagen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das Spiel in Bergamo war für mich eins der besten deutschen Spieler einer Vereinsmannschaft der letzten 10 Jahre. Mhm. Du hast gesagt, vergiss nicht, Bayern gegen Barcelona 7-2, hast du natürlich völlig recht. Aber mich haben die Bayern so beeindruckt, wie sie Fußball gespielt haben. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, auf dem Niveau in der Champions League, so dominant, so spielstark, so intelligent, also mit so viel Zug zum... Wir hatten ja 10, 11, 12 Chancen bei Atalanta, das Spiel sogar noch höher zu gewinnen. Und mein Gefühl war eigentlich, dass sie am besten sind, wenn sie die besten Passspieler im Mittelfeld haben, wenn sie unglaublich kombinationssicher sind und wenn sie es halt schaffen, Olise und Diaz aus in 1-gegen-1-Situationen zu bringen und dass dieser Zehner eigentlich auf der Position eher stört, weil in diesem System, wie die Bayern so aktuell, finde ich, erfolgreich sind, brauchst du eigentlich keinen, der im Zentrum dribbeln kann, sondern du brauchst eigentlich da diejenigen, die am besten passen und das Spiel sozusagen mit einer unglaublichen Kontrolle halten und auf diese Außen lenken.
Wer ist das für dich?
Also Gnabry war der schlechteste gegen Atalanta, fand ich, von den Feldspielern, weil er auf dieser Zehnerposition eben auch nicht optimal aufgehoben ist. Ich finde, das ist die schwerste Position in diesem Bayern-Spiel, weil ich finde, Pavlovic und Kimmich waren herausragend im Verbund mit den beiden Flügeln. Jackson hat es in dem Spiel sehr gut gemacht, die Restverteidigung war überragend. Also die Zehnerposition bei Bayern, finde ich, ist echt die Position, die mir am meisten Bauchschmerzen machen würde, wenn ich Trainer wäre, was ich ja bei weitem nicht bin. Aber das finde ich echt schwer, weil... In der Rolle jemanden zu finden, der die perfekt ausfüllt, in diesem System mit den Jungs drumherum und wie ich sie im Moment am stärksten sehe. Und Musiala ist es im Moment einfach nicht, der ist nicht in der Prime. Karl hat auch gerade ein Tief. Also ich finde die Bayern besser, wenn die beiden im Moment auf der Bank sind.
Wie siehst du es?
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, wenn Musiala im Moment, gebe ich dir recht. Im Moment ist er einfach noch nicht in der Verfassung, in der er vor seiner
Verletzung war. Er hat ja offensichtlich auch noch so leichtere Probleme.
Da hat er auch noch leichtere Probleme, deswegen ist er auch nicht bei jedem Spiel dabei. Aber Musiala in Topform, ja, so wie er vor der Verletzung gewesen ist, glaube ich schon, dass er auf dieser Position, ist ja auch ein guter Passspieler, er ist ja auch ein Spieler, der direkt spielen kann, der kombinationssicher ist und so weiter. Und darüber hinaus hat er eben auch noch diese Dribbelqualitäten. Also das, da glaube ich schon, dass er den Bayern hilft. Bei Karl ist ein ganz junger Spieler, das ist völlig normal, dass er eben auch Phasen hat, wo er nicht seine Topleistung abbringen kann. Die aber in den nächsten Wochen, Monate kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen, in den nächsten Wochen auch punktuell helfen wird. Also ich glaube schon, dass Musiala, ob er diese Topform in den nächsten Wochen noch hinbekommt, das ist natürlich fraglich. Wäre auch schlecht für die Nationalmannschaft.
Klar, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft.
Wir hoffen natürlich alle, dass er gesund wird und dass er dann eben auch die notwendige Spielpraxis bekommt.
Ja, nee, ich glaube, es ist ein guter Punkt vom Yannick, dass du da einen Verbinder brauchst, den der Müller ja gemacht hat, der die anderen hat scheinen lassen und die einfach in Szene gebracht hat. Und Und Musiala ist im Moment nicht in der Verfassung, dass er in der Startaufstellung steht. Ob sich das die nächsten Wochen ändert, das wissen wir nicht, das müssen wir abwarten. Karl hat natürlich schon, muss ich sagen, was der mit 17 geleistet hat, ist Wahnsinn. Und er hat davor Weihnachten eine Phase gehabt, wo er die anderen außen in den Schatten gestellt hat. Ja, beim Spiel in Arsenal war er der beste Spieler und hat er wirklich mit Olise auch zwei, drei Bundesligaspiele entschieden. Was man, glaube ich, schon sagen kann, dass diese Scorerpunkte und Tore, die ein Diaz und ein Olise jetzt haben, hätten sie nicht, wäre Musiala nicht verletzt gewesen. Ja, weil er natürlich schon Bälle nimmt. Friedhelm sagt, er ist auch ein guter Passspieler, nur ist halt so, dass er sehr gerne trippelt. Ja, also wenn er den Ball 9 von 10 Mal, wenn er einen Ball bekommt, geht der Kopf runter und dann versucht er selber Sachen zu machen. Ja, da ist er wahrscheinlich der beste Dribbler, den es gibt. Nur du musst dann immer den richtigen Zeitpunkt finden. Den hat er meiner Meinung nach vor seiner Verletzung nicht oft genug gefunden. Und wenn er zurückkommt und wenn er wieder diese Verfassung hat, dann muss er das in sein Spiel reinbringen, dass er auch diese Außen, Diaz und Olise, einsetzt, so wie es Gnabry macht. Und ein Gnabry, muss ich dazu sagen, auch wenn er dort vielleicht etwas abgefallen ist in Bergamo, der hat ja die letzten Wochen und Monate gespielt. Ich hatte vergessen, wie gut der eigentlich ist. Ja? Also das ist ja von den Anlagen, weil immer alle von Sané gesprochen haben, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Ich glaube, der Gnabry ist noch besser. Gnabry hat alles. Der schießt beidfüßig, der ist schnell, ist ein guter Passer, der kann alles, der Gnabry. Und ich habe wirklich vergessen, also als er das Tor gemacht hat in Köln, da hat er Spiele, hat er Sachen gemacht im Spiel, das Tor auch, aber ein, zwei Situationen, wo er dir gelöst hat mit einer Leichtigkeit und Spieler, mit einer spielerischen Finesse, wo ich mir gedacht habe, ich habe ganz vergessen, wie gut der eigentlich ist.
Jetzt weiß das wieder.
Naja, jetzt so. Hat er einen Vertrag unterschrieben, jetzt müssen wir schauen, ob das so bleibt. Ich hoffe.
Genau. So, und jetzt wollen wir auch noch ein Wort über Bayer Leverkusen verlieren, denn Fernando Caro hat sich gestern erfrischend offensiv bei uns in der Vorberichterstattung über die Ambitionen von Bayer Leverkusen geäußert.
Man muss ja anerkennen, neidlos, dass die über die Jahre viel gute Arbeit gemacht haben. Trotzdem versuchen wir mit unseren beschränkten Mitteln die zu ärgern. Das müssen wir, das wollen wir. Das haben wir auch die letzten 2 Jahre eigentlich gemacht, weil auch letztes Jahr war knapp. Aber dieses Jahr sind wir noch weit weg und da müssen wir noch ein bisschen was tun. Ist ja normal, wir bauen gerade die nächste Meistermannschaft.
Die nächste Meistermannschaft, das hört sich doch gut an. Und wann ist es soweit?
Ja, ich wurde ja auch vor kurzem gefragt. Also ich bin ja ungeduldig, je früher, desto besser. Aber ich glaube, wenn man realistisch ist, muss man schon noch vielleicht die nächste Saison abwarten, dass wir noch ein Stück weitermachen und dann 28, 29 könnte soweit sein.
Ja, das ist mal eine Ansage. Wir bauen die nächste Meistermannschaft.
Ja, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also 2 Jahre noch, da sind sie wieder da.
Wie realistisch ist das?
Ja, die machen schon gute Arbeit, haben auch einige Leihspieler, sehr, sehr interessante, die da noch zurückkommen. Also insofern glaube ich schon, dass Leverkusen sich nach dieser Puzzlesaison, die sie jetzt haben, wo sie sich finden mussten, gerade in den ersten Monaten, da wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind und uns noch viel Spaß machen werden die nächsten Jahre. Glaube ich schon, auch in der Konstellation.
Simon Rolfes ist im Bibraum die Espresso-Tasse aus der Hand gefallen. ist es möglich? Ja, natürlich ist es möglich. Sie haben nur, man darf natürlich nicht vergessen, dass es wirklich, sie haben den Trainer schon früh gewechselt. Ich jetzt das erste Mal das Gefühl habe, dass sie wirklich zu einer Einheit sich geeint haben. Weil sie immer mal wieder eine Phase hatten und dann gab es einen Rückschlag und ein vor, zwei zurück. Und jetzt mit dem Spiel gegen Arsenal, die sie wirklich beherrscht haben über 90 Minuten, haben sie ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und auch gestern, wie es Friedhelm sagt, das war eine Werbung für den Fußball. Das hat Jüllmann auch gesagt, 2 herausragende Mannschaften. Und das hat gezeigt, die sind alle sehr jung, aber die sind auch sehr gut. Und Leipzig und Leverkusen haben wahnsinnig viele interessante Spieler. Die Frage ist, ob du die halten kannst. Und da hat Alonso natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Ja, bei den ganzen, ob das Frimpong ist, ob das Schick ist, wie sie alle heißen. Die wollten ja alle irgendwann mal weg, auch ein Wirt. Aber der Trainer hat das geschafft. Ob das bei Jüllmann, wenn er die 2, 3 Jahre da ist, ob das bei ihm genauso ist, ich weiß es nicht. Aber vom Potenzial ist, glaube ich, in Leipzig und in Leverkusen, was da passiert, unheimlich spannend.
Ja, Caro sagen viele, die sich in Leverkusen auskennen, ist eigentlich der Treiber mit seinem Ehrgeiz. Natürlich Simon Rolf, es hat einen sehr großen Anteil. Aber Caro ist einer, der das Ganze immer wieder pusht.
Er ist der Macher. Ja, er ist der Macher. Und ich glaube, dass das ja auch völlig normal ist, dass die Mannschaft noch nicht so konstant sein kann, weil sie sehr, sehr viele junge Spieler geholt haben, weil 5 Top-Spieler Bayer Leverkusen vor Saisonbeginn verlassen haben. Und dass die jungen Spieler nicht von Anfang an so performen, dass man jetzt die Bayern schon unter Druck setzen kann, ich glaube, das ist völlig normal. Und dass das in den nächsten Jahren, wenn die Jungs sich weiterentwickeln, wenn sie noch andere Spieler dazu holen, wollen, dass diese Aussage von Fernando Caro, glaube ich, auch bewusst gewählt worden ist. Das war eine Kampfansage. Mhm. Und ich traue das Bayer Leverkusen in der Tat zu. Er hat ja auch vor 4 oder 5 Jahren gesagt, wir wollen deutscher Meister werden. Mhm. 2 oder 3 Jahre später ist er deutscher Meister geworden. Also man muss das schon ernst nehmen, was er sagt.
Ja, absolut.
Absolut.
Und das Selbstverständnis ist doch super.
Ja, finde ich auch.
Zu sagen, wir wollen das. Weil wie viele Vereine haben in den letzten 20 Jahren gesagt, wir wollen die 2 werden hinter den Bayern?
Ja.
Wollen wir das hören? Ist das spannend? Nein. Ist doch super, dass Leverkusen sagt, das war kein One-Hit-Wonder. Wir haben das nicht einmal gepackt und darauf sind wir heute noch stolz. Nee, das ist schon vergessen. Ja. Das ist abgehakt. Ja. Neue Ziele setzen, daran bauen, daran feilen. Finde ich super. Also Hut ab vor der Aussage.
Wirtz ist gegangen nach Liverpool. Und gestern ging mir dann in dem Kontext einmal so durch den Kopf dieses klassische Was wäre eigentlich, wenn, Didi? Und das darfst du jetzt einmal beantworten. Was wäre eigentlich, wenn Wirtz zu den Bayern gekommen wäre, was ja das große Ziel war, wären sie jetzt besser oder nicht?
Ja, viel besser können sie ja kaum sein. Haben in der Liga alles gewonnen, in der Champions League reißen sie alles weg. Also Stand heute nein, nur die entscheidenden Wochen kommen jetzt. Also wenn du dann gegen Real kommst.
Wir halten fest, Didi Hamann hat gesagt, viel besser können die Bayern nicht sein.
Ich glaube, wir hätten Lennart Kahl auch nicht so entdeckt, wie wir ihn jetzt entdecken konnten. Ne?
Stimmt,
also, ne?
Stimmt.
Auch das wollte Made, dass sie da dann halt ausgestiegen sind, wo man in einer gewissen Phase der Saison auch sagte, gerade zu Beginn, als er in England quasi die Premier League zerschossen hat oder zumindest regelmäßig getroffen hat, sagten ja schon viele, ja Bayern, ne? wärt ihr mal doch mitgegangen. Na, es gibt immer auch Gründe, warum dann andere Spieler das Schaufenster nutzen oder und was sie da mit Lennart Kahl gerade entwickeln, das ist schon... Schon einzigartig.
Und weil Janik sagt, die 10 ist nicht so wichtig, oder ich verstehe das, das macht irgendwo Sinn, nur ich glaube schon ein Wirtz, der dann Diaz und Olise mit ihrem Tempo in Szene setzt. Ich glaube, dass ein Wirtz natürlich da nicht schlecht reingepasst
hätte. Aber ich habe nicht gesagt, es ist nicht wichtig. Ich finde, sie ist extrem wichtig, aber genau das Wort von dir fand ich gut, Verbindungsspiel. Du brauchst einen, der auf der Position bei den Bayern für mich das Spielmoment schnell macht und keinen, der von da dribbelt, weil dann verlierst du eigentlich die guten Momente, um die Außen stark zu machen. Und deswegen wichtige Position, aber schwer zu besetzen bei den Bayern. Die Ideallösung dazu finden, finde ich echt schwierig.
Da wird es gewesen.
Sagst du.
Oder hätte es sein können.
Gut. Also ein spannendes, gedankliches Experiment. Es ist anders gekommen und im Leben soll es eben, glaube ich, auch manchmal einfach so sein. Wir sprechen gleich unter anderem über die Situation des 1. FC Köln und Lukas Kwasniok und auch über Borussia Dortmund. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über das Topspiel gestern. Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Köln. Beide Teams sind im Abstiegskampf. Und gefühlt ist aber aktuell der Druck für die Kölner und vor allem auch für Trainer Lukas Kwasniok noch größer. Markus Gaub fasst kurz zusammen.
Ein Traumtor, aber kein Sieger in einem schwachen Topspiel zwischen dem HSV und Köln. Endstand 1:1. Die Szene des Tages in der 39. Minute. Der Ball von Mikel Broncis auf Fabio Vieira und der wunderbar über Keeper Marvin Schwebe zur 1:0-Führung für den HSV. Das 5. Saisontor von Vieira. Kurz vor der Pause Ecke Kaminski, Vandenberg und Elmala per Kopf mit dem 1:1. Das erste Gegentor nach einem Eckball für den HSV. Elmala sorgt für den Pausenstand. In der zweiten Hälfte wenig Offensivszenen in der Nachspielzeit. 90+5, El Fadli per Kopf. Knapp am Tor vorbei und nach Freistoß von Kainz in der 8. Minute der Nachspielzeit verpasst Sebulonsen im Duell mit Omari. 1:1 der Endstand in Hamburg.
Ich fand, dass wir schon auch die bessere Mannschaft gewesen sind. Kannst du nichts von kaufen, ist mir schon auch klar, aber es ist immer so ein Gefühl für uns, dass es immer weitergeht und der Groschen wird dann auch irgendwann komplett fallen. Am heutigen Tagen war es leider noch nicht ganz so weit, aber wir wollen ja nicht vermessen sein, backen kleine Brötchen und heute können wir unterm Strich trotzdem dann mit dem Punkt leben, weil der Fluch ist besiegt.
Janik, du warst gestern da. Welchen Eindruck hast du so rund ums Spiel von Lukas Kwasniok bekommen?
Also der Fluch ist besiegt. Erstmal, weil es ja gestern im 8. Topspiel den ersten Punkt gab. Also vorher 7 Topspiele, Samstagabend, 18:30, 7-mal verloren. Gestern Remis. Der 1. FC Köln hat schon massiv Druck. Ich habe mit Lukas ja gestern auch vor der Partie lang geredet. Du merkst schon, die brauchen jetzt zwingend Ergebnisse und das eben zeitnah. Wobei eben es auch so ist, dass es nicht anhand an Punkten bemessen wird. Es gibt nicht diese, wir müssen jetzt 4 Punkte aus den nächsten 3 Spielen machen, sondern es ging ganz klar, exakt, es ging um die Art und Weise. Jedes einzelne Spiel wird bewertet. Es hätte theoretisch nach Dortmund schon zu Ende sein können, wenn die Art und Weise nicht gepasst hätte. Hat sie aber beim 1-2 letzte Woche gestern ebenfalls. Ordentliches Auswärtsspiel vom 1. FC Köln. Aber jetzt ist auch klar, gegen Gladbach nächste Woche im Derby darfst du auf keinen Fall verlieren. Eigentlich musst du es gewinnen. Bei einer Niederlage, glaube ich, mit der anschließenden Pause würde sich der 1. FC Köln nach unseren Infos, nach meinen Infos von Lukas Kwasniok, dann trennen. Also nächste Woche ist es das nächste.
Es ist ein Endspiel.
Es ist ein Endspiel, er darf nicht verlieren. Aber auch da wieder natürlich die Art und Weise. Thomas Kessler legt großen Wert draus, weil es ist ja sein Trainer. Er hat ihn geholt, er wollte ihn unbedingt, er schützt ihn auch nach außen. Und die Art und Weise spielt immer eine Rolle. Aber natürlich müssen jetzt auch zeitnah Ergebnisse kommen. Und gerade das Derby gegen Gladbach, glaube ich, das darfst du nächsten Samstag auf keinen Fall verlieren.
Tobi, bevor du, mir kommt gerade so eine Frage in den Sinn, Friedhelm, du bist ja mit den Kölnern aufgestiegen. Hätten sie denn mit dir zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte?
Nein, das ist eine Frage, die kann ich überhaupt nicht beantworten.
Sag doch einfach ja.
Nein, das weiß ich nicht. Das ist ja hypothetisch. Also die Frage kann man nicht beantworten.
Guck mal,
das,
schön.
Ah, das war noch schön. Das waren
hast du auch gut nach oben gestreckt, muss
ja,
man sagen.
Ja, das, ne? das war noch mal wirklich ein Highlight für mich auch, mit der Mannschaft dann in dem Stadion aufzusteigen. Und das war schön, das war schön.
Jetzt hast du die Frage nicht so richtig
beantwortet. Nein, die kann man ja auch nicht beantworten. Die Frage kann man nicht beantworten.
Wie groß ist denn der Druck auf Kwasniok nach deiner Einschätzung? Man kann ja auch auf der anderen Seite in diesem Club geht es immer so ein bisschen verrückt zu.
Ja,
und man sollte mal versuchen, an einem Trainer festzuhalten, auch wenn es eine Schwankung gibt. Er steht ja noch über dem Strich, nicht vergessen.
Ja, das ist auch so. Das ist ein besonderer Club und da sind die Aufgeregtheiten halt manchmal ein bisschen größer. Aber wir haben eben über die Art und Weise gesprochen. Ja? Wir haben eben über die Art und Weise gesprochen, wie der 1. FC Köln Fußball spielt. Und die Art und Weise in den bisherigen Spielen, die war in Ordnung.
Jetzt muss ich einmal ganz kurz erläutern. Tobias Holtkamp musste kurz das Studio verlassen. Ich hoffe, es geht ihm nicht wirklich schlecht und er findet sich gleich wieder. Wir diskutieren jetzt zunächst mal weiter und hoffen, dass Tobias gleich wieder zu uns in die Runde zurückkommt. Lukas Kwasniok, was kann man ihm denn inhaltlich im Grunde vorwerfen? Weil, wie gesagt, klar, die Tendenz ist nicht gut, das ist überhaupt gar keine Frage. Dennoch ist es ja noch im Rahmen der Erwartung.
Nee, absolut. Also inhaltlich kann man ihm kaum was vorwerfen. Auch die Spiele, die sie nicht gewonnen haben in den letzten Wochen, haben sie immer gut gespielt und haben, er sagt das ja selber, haben sich einfach für gute Leistungen nicht belohnt. Gestern haben sie das ein Stück weit gemacht mit dem Punkt. Aber natürlich, wenn du da unten rauskommen willst, brauchst du Siege. Und vielleicht ist das auch der Fluch des frühen Erfolges, sind sehr gut in die Liga gestartet. Und wir wissen ja, in Köln, da werden die Erwartungen dann schnell mal wachsen über das hinaus, was wirklich realistisch ist. Und er gefällt mir unheimlich gut. Ich persönlich, ich mag ihn, auch was er in den Pressekonferenzen sagt, nur wenn er mal einen Spruch macht und einen raus hat, das gehört alles dazu, das ist Showbiz, Entertainment, das gehört dazu. Nur das passiert halt jetzt gefühlt alle 3 Tage und da ist es vielleicht, gerade wenn man länger nicht gewinnt, wäre es vielleicht mal ratsam, vielleicht mal einen Spruch weniger zu machen und erstmal ein Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, er gefällt mir, gefällt, wie die Kölner spielen. Es wird immer wieder diese Elmala-Thematik, warum spielt er nicht, warum kommt er von der Bank, hat die meisten Tore ja von der Bank gemacht. Gestern hat er angefangen. Ich glaube, das handelt er auch wunderbar. Und deswegen fällt mir inhaltlich im Moment wenig ein. Und nochmal, es ist ein Aufsteiger. Ja, und die Hamburger stehen, glaube ich, 3 oder 4 Punkte vor ihnen. Du gewinnst am Samstag, bist du vielleicht mit denen gleich oder bist ein Punkt dahinter. Und wenn man sieht, was in Pauli los ist mit den Wolfsburgern, es ist keine selbstverständlich, in der Liga zu bleiben. 2 müssen absteigen. Jetzt hast du dieses Jahr in Anführungszeichen das Glück, dass die Heidenheimer sich mehr oder weniger verabschiedet haben. Jetzt musst du noch einen finden oder am besten 2. Ich glaube, das packt die Kölner und ich hoffe, dass er Trainer bleibt. Also selbst wenn sie nicht gewinnen gegen Gladbach, ich glaube, die sollten ja vorsichtig sein, weil sie einen haben, der den Verein, glaube ich, auch spürt. Das ist ja was Besonderes in Köln. Friedhelm weiß das besser als alle anderen. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass sie, egal was am Samstag passiert, dass sie an ihm festhalten.
Was macht es denn so speziell in Köln?
Ja, ich kann den Worten von Didi wirklich zu 100% zustimmen. Zu 100% zustimmen. Man darf nicht vergessen, die haben in dieser Saison noch nicht eine einzige hohe Niederlage hinnehmen müssen. Sie haben von den Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen, mit Abstand das beste Torverhältnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann einen Punkt bedeuten. Die haben nur minus neun vom Torverhältnis her. Das ist sehr, sehr gut. Und sie hätten den ein oder anderen Punkt aufgrund der Leistungen verdient gehabt. Und deswegen hoffe ich, dass genauso, was Didi sagt, dass Lukas, egal wie das Spiel ausgeht, auch danach weiter Trainer bleibt. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass der 1. FC Köln mit ihm dann auch in der Liga bleibt. Ja, das ist einfach so. Und Köln ist halt aufgeregt. Das ist das, wenn du in Köln 3 Spiele gewinnst oder wie am Anfang der Saison, wo sie die ersten 7-8 Spiele gewonnen haben oder viele Punkte geholt haben, hieß es ja, boah, wir kommen jetzt in diesem Jahr vielleicht in die Conference League oder was weiß ich wohin. Völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch. Ja, und wir müssen abwarten, was da letztendlich passiert. Thomas steht hinter Lukas, das weiß ich. Ja, das ist auch gut so.
Das heißt also, du hältst auch für möglich im Falle einer Niederlage, dass
das trotzdem weitergeht. Das halte ich durchaus. Es kommt auf die Art und Weise an, wie du eben gesagt hast. Ja. Das ist natürlich wichtig, wie man dann letztendlich auftritt. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dass er irgendwann auch gewinnen muss, um in der Liga zu bleiben, das wissen wir auch alle.
Es kommt aber eben auch darauf an, wie verhält sich Lukas Kwasniok in dieser Stadt Köln. Ne? Also ich meine, für ihn ist das schon auch ein Riesenstep, darf man nicht vergessen. Also ob jetzt Jena oder Paderborn, die Stationen vorher oder Saarbrücken, das war natürlich was ganz anderes, das weißt du auch, als Köln,
diese Millionenstadt.
Im Prinzip ja, also zu dem, was der 1. FC Köln ist. Und da gab es natürlich vor der Saison auch schon viele kritische Stimmen, die gesagt haben, passt das mit Kwasniok, passt das wirklich nach Köln? Und Kessler war eben sein größter Befürworter und deswegen glaube ich, möchte er auch diesen Weg unbedingt weitergehen und hofft, dass es am Ende zum Erfolg führt. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade so eine Weggabelung, wo Köln, wo der FC auch dringend Ergebnisse machen muss.
Jetzt fragen wir mal nach bei Julia. Ich habe immer im Blick, was mit Tobias Holtkamp ist. Ich hoffe, dass es ihm einigermaßen geht. Die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich. Und wir hoffen mal, dass er bei guter Gesundheit ist und sprechen jetzt mal etwas zurückgenommener über Lukas Kwasniok und seine Situation, Julia.
Gerne. 4 Fakten gibt's einmal vorweg zu Lukas Kwasniok. Der 1. FC Köln ist seine erste Bundesliga-Trainerstation in der Rückrunde, hatte allerdings erst 2 Siege gesammelt. Das macht einen Schnitt in der Bundesliga von 0,96 Punkten pro Spiel. Und Yannick hat es eben schon gesagt, am Wochenende dann das große Derby gegen Borussia Mönchengladbach, live bei uns auf Sky. Wir haben natürlich auch dazu unsere Community eingebunden und einmal nachgefragt bei unseren Usern auf skysport.de. Ist Kwasniok weiterhin der richtige Trainer für den FC? Und wir sehen, 54% sagen ja, unbedingt weitermachen mit ihm. 46% wünschen sich dagegen den Trainerwechsel. Ich habe mich natürlich auch durchgeklickt durch die Kommentare. AZ, der fordert bei X einen neuen Trainer, schreibt, kein Konzept, kein Fußball. Die Taktik heißt Hoffnung oder Kick and Rush. Bei Instagram, da ist Stefan Kiewit der Meinung, wenn wir es nicht mal schaffen, einen unterirdisch schwachen Gegner wie den HSV zu schlagen, gegen wen wollen wir denn eigentlich Punkte holen? Die Spielidee von Kwasniok, die Aufstellungen, die sinnfreien Wechsel, alles ist seit Wochen überholt. Wir rollen mit geschlossenen Augen in Richtung zweite Liga. Und hey Manu06, der spricht einen aus der Runde an. Bitte dringend Friedhelm Funkel kontaktieren, bevor es zu spät ist.
Gut, das haben wir ja eben jetzt schon, Julia, besprochen. Also Friedhelm hat ja im Prinzip auch schon alles dazu gesagt. Also vieles von dem, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, hat natürlich irgendwie mit Ergebnissen zu tun. Also ich fand jetzt gestern, das war nicht frei von Taktik oder frei von irgendeiner Idee. Es war halt am Ende dann kein Sieg. Möglicherweise fehlen den Kölnern die Mittel, das kann man sicherlich so sagen. Aber inhaltlich war gestern im 1. FC Köln so viel nicht vorzuwerfen, fand ich.
Was eben spannend ist, dass Kwasniok von der Fanszene bisher halt nicht geliebt wird. So, und ich glaube, das
obwohl spielt, er eigentlich
obwohl
so ein
er eigentlich, exakt, typ obwohl ist, er ja. eigentlich so ein Typ ist, wo du sagst, der könnte doch eigentlich passen wie die Faust aufs Auge, der könnte doch die Stadt anzünden, der könnte die Menschen hier begeistern, das tut er im Moment nicht. Also, weil ich zuletzt eben oft auch in Köln war, da ist schon von den Fans eine gewisse Portion Skepsis vorhanden. Ich weiß gar nicht so richtig, worauf die fußt, aber es ist noch nicht diese Verbindung bisher entstanden zwischen Fans und Lukas Kwasniok.
So, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Ich würde einfach auch gerne wissen, was mit Tobias Holtkamp ist. Und deswegen schauen wir jetzt mal auf das, was Borussia Dortmund gestern gemacht hat gegen den FC Augsburg. Kai Dittmann fasst das zusammen.
Die Zukunft in Dortmund hat begonnen. Ein 18-Jähriger bringt den BVB mit 2:0 auf die Siegerstraße. Dortmund in Schwarz-Gelb mit der Doppelspitze. Bayer Adeyemi total überlegen in der Anfangsphase. Es dauerte bis zur 13. Minute, aber dann waren eben Bayer und am Ende Adeyemi zur Stelle das 1:0 für den deutlich überlegenen BVB. Janulis kommt gegen Adeyemi zu spät, der ein ganz starkes Spiel machte. Bei dem Tor allerdings ein paar Schmerzen mit davontrug. Danach zweimal Pech für Borussia Dortmund. Erst traf in der 29. Minute Bayer die Latte und 5 Minuten später war es Karim Adeyemi nach Hacke, Bayer, Hacke, Sabitzer, wieder Aluminiumpech. Auch im zweiten Durchgang Dortmund klar besser und dann kam der große Auftritt von Luca Reggiani, 5. Pflichtspiel, sein 1. Treffer mit dem Kopf, 1,94 groß. Dortmund gewinnt und hat jetzt schon mehr Punkte auf dem Konto als in der kompletten vergangenen Saison.
Das, was ich von meinen Jungs erwarte. Wir wollen in die Champions League kommen. Wir wollen versuchen, noch den zweiten Platz sicherlich auch zu halten. Ja, und dafür müssen wir noch punkten. Wir müssen viel punkten. Wir wollen viel punkten. Und vor allen Dingen müssen wir auch schön Fußball spielen, den wir heute gezeigt haben.
So, also Tobias Holtkamp ist etwas unterzuckert wohl, Kreislaufprobleme, aber es scheint stabil zu sein und er ist ansprechbar und hat gesagt, dass er eigentlich soweit ganz okay ist. Aber ich denke mal, dass er jetzt besser beraten ist, wenn er nicht zurück in die Sendung geht. Deswegen kommt Didi zu mir, aber Tobias scheint es also einigermaßen gut zu gehen. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das dann auch wirklich so bleibt. Und sprechen, Didi, über Borussia Dortmund, über Niko Kovac. Ganz ungewohnt, dass du jetzt hier so ganz nah bei mir bist. Die Dortmunder, das ist ja das eigentlich Spannende jetzt über die sportliche Situation hinaus, sind jetzt aktuell Tabellenzweiter, das werden sie aller Voraussicht nach auch bleiben, haben jetzt im Prinzip schon die Möglichkeit, wirklich mal die großen Hebel in Bewegung zu setzen. Welchen Eindruck hast du, wohin wollen sie mit dem, was sie jetzt an Personalplanung betreiben?
Sie haben das Können oder das Glück gehabt natürlich, dass sie einen Dembélé, einen Bellingham, einen Haaland, dass die Spieler hatten einen Sancho, die haben sie für kleines Geld geholt, relativ kleines Geld und für Wahnsinnssummen verkauft. Und das ist natürlich nicht das schlechteste Geschäftsmodell, den Spieler für 20 Millionen zu holen oder für 15, für 100 zu verkaufen. Und das muss natürlich immer wieder der Ansatz sein und das Ziel sein, dass du solche Spieler bekommst. Es wird natürlich das hat auch mit den 5 Auswechslungen zu tun, dass die Kader der Top-Vereine immer größer werden in den letzten Jahren und es wird immer schwerer, diesen Haaland, diesen Sancho zu finden, weil diese Spieler dann möglicherweise direkt nach England gehen. Ja, und da sitzen sie im selben Boot wie viele andere. Ich glaube, das Matcher, die Verlängerung, ist eine Riesenneuigkeit und eine Wahnsinnsmeldung für die Dortmunder, weil er für mich der beste zentrale deutsche Mittelfeldspieler ist, der auch bei der WM spielen sollte oder müsste. Und ich glaube, das gibt dir auch eine bessere Chance, jetzt möglicherweise in Schlotterbeck zu halten und dann auch andere zu bekommen. Wenn du siehst, da sind die Schlüsselspieler und da ist einer von 3 oder 4 Ist-Matcher, wenn der da bleibt. Ja, und dann Süle läuft aus.
Das ist ein Riesensignal.
Absolut, ne? Riesensignal. Und ein Süle läuft aus, der über die 5 Jahre, muss man sagen, einfach eine einzige Enttäuschung war, hat gute Spiele gemacht, war viel verletzt, nie konstant Leistung gebracht, wirklich. Das heißt, da geht ein großer Gehaltsposten, fällt da mal weg, ja, da kannst du dann das Geld anders ausgeben. Ein Brand, der immer wieder seit Jahren eigentlich umstritten ist in Dortmund, da hat man sich jetzt auch darauf geeinigt, was meiner Meinung nach richtig ist. Und jetzt musst du aber schauen, was machst du mit Adeyemi, was machst du mit Gerasi? Gibt es da Käufer, würdest du, Adeyemi wollte man schon mal verkaufen, nach Neapel vor einem Jahr, was er dann nicht machen wollte. Und da musst du schauen, dass du junge, hungrige Spieler bekommst. Sie haben Inacio schon mal eingebaut, den Reggiani macht gestern sein 1. Tor. Und was der Nico da macht mit der Mannschaft, sie haben, glaube ich, nur 2-mal verloren jetzt diese Saison gegen die Bayern, das ist herausragend. Ja. Und das Einzige, ich war beim Pokalspiel gegen Leverkusen, da haben sie nicht gut gespielt, das war unglücklich. Das Einzige, was man ihnen wirklich vorhalten muss, ist das Spiel in Bergamo. Wenn die jetzt im Achtelfinale wären, dann wäre das, glaube ich, bis hierher eine wunderbare Saison fader Beigeschmack wegen der Champions League. Nur, sie werden Zweiter werden, werden sicher in die Champions League kommen.
Und trotzdem, Didi, wenn ich kurz unterbrechen darf, versuchen sie ja, neue Reize, neue Akzente zu setzen. Man hat den Eindruck, sie wollen gerne wieder so dieses heißeste Team, was sie mal waren, in Europa werden oder zu diesen heißesten Teams auch für junge Talente eine Anlaufstation werden. Und sie gehen, finde ich, schon auch ins Risiko, weil du bist Zweiter und veränderst jetzt etwas.
Ich würde mir wünschen, dass in Dortmund einer sagt, wir bauen eine Meistermannschaft für 2029. Ja. Weil das höre ich zum Beispiel nie.
Ja.
Es ist immer der Anspruch, wir wollen Nummer zwei sein. Und wenn die Bayern irgendwann mal schwächeln, wollen wir da sein. Aber eigentlich wäre doch jetzt mal der Zeitpunkt zu sagen, wir wollen uns auch eine Meistermannschaft bauen. Das hat mich bei Fernando Caro eben...
Also mehr Caro.
Genau, hat mich nachhaltig beeindruckt. Weil Dortmund muss irgendwann es schaffen. Und das hat ja in den letzten Jahren, obwohl du Spieler wie Bellingham oder Haaland oder Sancho hattest, trotzdem nicht zu Titeln gereicht. Weil sie halt immer nur auf Durchgangsstationen waren, günstig eingekauft, teuer verkauft, nicht zu Titeln geführt. Eigentlich müsstest du jetzt mal sagen, wir müssen unser Kernstück, deswegen ist das mit Matchern eine ganz tolle Message, wir müssen unseren Kern halten, wir müssen wirklich eine Mannschaft aufbauen, unabhängig von dieser, was ich immer gesagt habe, Aktienunternehmen, Borussia Dortmund, wir kaufen günstig Aktien ein, verkaufen sie teuer. Nee, du musst dir Titel in die Vitrine stellen können, unabhängig von günstig kaufen, teuer verkaufen. Das ist ein Geschäftsmodell, hat toll funktioniert, aber jetzt gilt es mal, Zählbares zu gewinnen. Und deswegen ist das ein guter Schritt mit Matcher. Dortmund muss aber den Anspruch haben, wirklich zu sagen, wir müssen wirklich was entwickeln, was eine Chance hat, mal Meister zu werden.
Aber es ist natürlich schwer, wenn ein Verein kommt für Sancho 100 Millionen oder Dembélé. Es ist natürlich unheimlich schwer, wenn die Spieler 10, 15 kosten, du kriegst zwei Jahre später 100, dann Nein zu sagen. Also, und dieses Problem, das haben ja nicht nur die Dortmunder. Ja. Es gibt halt dann irgendwo eine Schmerzgrenze, wo du sagst, das müssen wir machen. Weil es gibt ja keine Garantie, wie du sagst, die waren ja mit Bellingham, Haaland. Man hat gedacht, wenn Haaland geht, dann geht die schwarz-gelbe Welt unter. Und ein Jahr später werden sie fast Meister geworden oder waren im Champions-League-Finale. Ja. Das heißt, es ist dann unheimlich schwer, auch Nein zu sagen. Und wenn die Spieler dann weg wollen, wenn der Manchester City kommt, ja, dann kannst du ihn vielleicht überreden, dass er noch ein Jahr macht. Und das Problem haben sie jetzt schon bei Schlotterbeck. Ja? Und der Schlotterbeck ist jetzt kein Bellingham, kein Sancho oder kein Haaland. Aber selbst bei Schlotterbeck haben sie ja jetzt schon das Problem, dass sie nicht wissen, ob sie ihn halten können. Aber Fakt ist natürlich, dass sie im Sommer Spieler geholt haben. Bellingham kommt jetzt langsam. Silva macht keine Tore. Und das war ein großer Posten. Auch Chukwuemeka spielt nur sporadisch, hat immer wieder Probleme mit dem Knie anscheinend. Das heißt, sie haben drei Spieler geholt für viel Geld, die alle wenig oder kaum Rolle spielen. Und das muss sich natürlich jetzt im Sommer muss das anders sein.
Matcher, haben wir eben schon angesprochen, hat sich gestern geäußert dazu, warum er beim BVB bleibt.
Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich glaube, die letzten Jahre waren sehr, sehr gut und wichtig für mich. Und ich habe einfach das Vertrauen sehr, sehr gespürt. Und deswegen, ja.
Ist immer... Gut, also wir hören nochmal Tobias Holtkamp. Geht es gut? Ist im VIP-Raum, guckt die Sendung und kommt nichts in die Sendung zurück. Das macht auch absolut Sinn. Gute Besserung, Tobi, an dich. Und wir hoffen, dass sich das jetzt auch weiter stabilisiert. Der BVB, wie gesagt, also Süle ist einer, der geht. Brandt. Muss man das unterschiedlich bewerten? Brandt hat ja schon länger einfach auch beim BVB gespielt und dann unterm Strich schon auch einiges geleistet, bei aller nicht unberechtigten Kritik.
Ja, es hat aber letztendlich nicht gereicht, um vielleicht auch mal den Meistertitel anzugreifen. Ein Jahr war es ja fast soweit. Wenn sie das Heimspiel gegen Mainz am letzten Spieltag gewonnen hätten, wären sie Meister geworden. Ja, aber dass man sich von ihm, von Brandt jetzt trennt, ich glaube, das ist in Ordnung, dass er nach 7 Jahren, dass man sich von ihm trennt. Süle war, Didi hat es gesagt, sehr häufig verletzt. Mhm. Das kann man im Vorfeld nicht wissen. Deswegen ist, da der Vertrag ausläuft, auch normal, dass man sich dann auch von Niklas trennt. Mhm. Mit Metscher haben wir alle jetzt gesagt, das ist ein Faustpfand. Das ist gut, auch für andere Spieler, die man vielleicht holen will. Und auch für Nico für Schlotterbeck auch ein Zeichen, hier tut sich was, hier bewegt sich was. Ja, hier kann ich vielleicht in Dortmund, hier bin ich Führungsspieler, hier will ich vielleicht mit Borussia Dortmund was bewegen als Schlotterbeck. Und dass ich da eben auch, dass ich da bleibe. Und dann müssen sie einfach schauen, dass sie im Winter, im Sommer eine geschickte Transferpolitik machen, dass man da vielleicht, dass man da Geld für braucht, ist ohne Frage. Dann kann man vielleicht Gerassi verkaufen. Das muss man schauen, Ademi. Man muss gucken, wie sind die Angebote für diese Spieler? Oder will ich Ademi vielleicht behalten, der ja ein wenn er will, ein außergewöhnlicher Spieler ist. Da brauchen wir ja uns, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, mit seiner Schnelligkeit. Aber er ist halt manchmal ein bisschen verrückt. Ja, will man das weiter mit ihm machen oder ist jemand da, der 60, 70 Millionen für ihn auf den Tisch legt?
Klar, du brauchst natürlich hin und wieder auch verrückte Spieler.
Absolut.
Gestern hat er auch bewiesen, was er drauf hat. Und Niko Kovac hat ja auch im Prinzip dann angedeutet, dass man einfach als Trainer verschiedene Instrumentarien anwenden kann. um solche Spieler dann auch mal entsprechend zu reizen. Wie gesagt, so eine Prise Verrücktheit schadet sicherlich nicht. Es muss halt, ist immer so ein bisschen eine Frage der Dosierung. Und deswegen fragen wir auch nochmal nach bei Julia. Adeyemi gilt als ein Verkaufskandidat, Guirassy auch. Aber bleiben wir mal, Julia, bei Adeyemi. Wie wird das gesehen?
Wir schauen auf unsere Umfrage, Sky Sport App oder auch auf Sky Sport Instagram. 52% sagen, verkaufen wäre die richtige Entscheidung. 38% sind dafür, seinen Vertrag zu verlängern. Und 10% haben keine Meinung dazu oder sind sich noch nicht so ganz sicher. Übrigens auch alle Transferthemen jederzeit bei uns auf skysport.de. Hier sehen wir auch nochmal alle Infos zu den auslaufenden Verträgen von Süle und Özcan oder auch der Vertragsverlängerung von Felix Metscher. Ein paar Zahlen schieße ich noch hinterher. Adeyemi mit 142 Pflichtspielen für den BVB. Diese Saison 24 Bundesliga-Einsätze, 14 Mal Startelf.
Didi, was würdest du eigentlich, wenn wir jetzt mal so auf diese Personalpolitik schauen, hinsichtlich der Führungsetage vermuten? Es werden ja jetzt offensichtlich schon strategische Entscheidungen getroffen. Mhm. Was bedeutet das für die Position Ricken, aber vor allem Kehl?
Der Matthias Sammer, der in beratender Funktion tätig ist, hat sich ja vor einigen Wochen hier bei uns, beim Ricardo, geäußert. Da ging es um die Führungsebene. Also ich glaube, den Trainer hat er nicht gemeint. Ricken war sein Zimmerkollege, glaube ich. Ich will ihm da jetzt nichts im Mund legen, aber das hat sich nicht gut angehört. Und Sie müssen halt mal schauen. Ich glaube, die Dortmunder haben auch lange mit Watzke, mit Zorc, sie haben von diesem Zusammenhalt gelebt, weil du natürlich auch Ruhe brauchst im Verein. Ja, und du musst halt, wenn du eine Führungsebene hast, egal wie viele Leute da sind, umso kleiner, umso einfacher ist es natürlich, musst du in dieselbe Richtung marschieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibst du anderen die Chance, dich zu überholen. Wie gesagt, sportlich läuft es ja gut, in der Liga stehen sie wunderbar da. Nur du brauchst halt eine Führungsebene, wo alle an einem Strang ziehen. Und das Gefühl habe ich seit längerem nicht bei den Dortmundern, weil natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen, die du miteinander triffst und dann nimmst du auch miteinander, wenn Kritik kommt, nimmst du die miteinander auf und sprichst darüber, versuchst es besser zu machen. Wenn du dann, man hat ja dann Mislintat geholt, der jetzt den Verein wieder verlassen hat und da sind, ich finde, dass sie gut aufgestellt sind. Wie gesagt, Sebastian Kehl hat, glaube ich, bis hierher einen sehr guten Job gemacht, auch wenn letzten Sommer, ich glaube, das war etwas unglücklich, da hätte man sich von den Spielern etwas mehr erwartet. Nur der braucht halt die hundertprozentige Unterstützung des Vereins. Ich bin mir nicht sicher, ob er die hat und wenn er die nicht hat, da müssen sie eine Lösung finden, weil es bringt ja nichts, wenn du sagst, man, da ist einer, ich glaube nicht, dass der der Sache mächtig ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn du dann mit dem weitermachst. Das heißt, sie müssen mit offenen Karten schwimmen und sagen, wenn wir den Kehl nicht mehr wollen, dann muss er gehen.
Und man könnte ja aus dem, was jetzt passiert, durchaus eben auch den Schluss ableiten. Also wenn sie jetzt Kehl schon solche weitreichende Entscheidungen mittreffen, das mitricken zusammen, dass sie auch weiterhin auf dieses Führungsduo setzen. Wie schätzt du das ein?
Werden sie, glaube ich, nicht tun.
Nee?
Also wenn du dir die Grafik da hinten anguckst mit den Köpfen, mit den Gesichtern, ich würde ziemlich sicher davon ausgehen, dass das im Sommer nicht mehr so sein wird.
Worauf basiert diese These?
Nach all dem, was ich so höre, was ich für Gespräche führe, ich würde auch noch gar nicht mich festlegen können, wer aus dem Führungsgremium am Ende den Kürzeren zieht. Aber ich glaube, dass die Konstellation, so wie sie in Dortmund im Moment ist, nicht passt. Auf menschlicher Ebene, wie zusammengearbeitet wird, auf fachlicher Ebene. Also ich glaube, dass es eine Veränderung geben wird im Sommer.
Was glaubst du?
Also für mich ist das ganz schwer zu beurteilen, weil ich da einfach zu wenig Kenntnis habe. Ihr seid Journalisten, ihr recherchiert, ihr hört da was, ihr hört da was, ihr hört da was. Und da habt ihr natürlich einen ganz anderen Zugang zu. Das kann ich wirklich sagen. Ich bin bei Didi, dass Sebastian, glaube ich, einen guten Job macht. Ja, dass er zu 100% Borussia ist. Er war ja ein Spieler und so weiter und dass er auch in den nächsten Jahren
oder zumindest auch in der nächsten Saison, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag läuft, dort als Sportdirektor tätig sein wird.
Einmal abschließend zu diesem Part. Wir haben eben über Said Elmaler auch kurz gesprochen, nicht so ausführlich. Würde er zum BVB passen? Das wird ja auch immer mal so gehandelt. Er wäre ja genau diese Kategorie jung, dynamisch und jemand, der für ein gewisses Abenteuer aufsteht.
Ja, er ist auf jeden Fall ein klasse Spieler. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, der würde in jede Mannschaft in der Bundesliga passen. Bayern mit Diaz und so weiter ist vielleicht eine Nummer zu groß. Aber zu allen anderen Vereinen würde er aufgrund seiner Fähigkeiten, er ist schnell, er ist dribbelstark, er ist torgefährlich, er hat einen sehr, sehr guten Schuss. Gestern hat er das erste Kopfballtor gemacht, würde er schon zu jeder Bundesliga-Mannschaft passen.
Ja? Wäre halt spannend, weil er jetzt ja eigentlich schon viel zu teuer ist für einen jungen Spieler. Das heißt, es wäre was anderes, es wäre nicht dieses Aktienmodell. Also für den musst du jetzt richtig Geld auf den Tisch legen. Das hätte dann was von, wir bauen uns vielleicht wirklich eine Mannschaft, die mal was gewinnen kann. Fände ich einen sehr spannenden Ansatz.
Du hast ihn gestern interviewt, das ist irgendwie auch eine Type.
Absolut, ja.
Und er muss aber natürlich mehr Konstanz in seine Leistungen bringen. Wir sprechen gleich über eine Mannschaft, für die das auch gilt, Werder Bremen. Ne? Die haben nicht gut abgeschnitten heute gegen Mainz 05. Die Situation im Abstiegskampf spitzt sich dadurch noch weiter zu. Darüber wollen wir gleich sprechen. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Tobias Holtkamp geht es immer wieder besser. Wollte sogar zurück in die Sendung, aber wir haben gesagt, bleib lieber, ruh dich aus. Und beim nächsten Mal wird er dann topfit hier wieder bei uns als Gast auftreten. Wir sprechen jetzt über Werder Bremen, heute gegen Mainz. 2 Siege in Folge im Kreuz, aber gegen Mainz, Markus Gaub, ging es schief.
Und wieder jubelt Mainz und klettert in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Ein Big Point. Dieser Auswärtserfolg im direkten Duell gegen einen Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg in Bremen. Und es ging früh gut los für die Mainzer. 6. Minute, Paul Nebel, der Kleinste mit dem Kopfballtor, sein allererstes Kopfballtor in der Bundesliga. Die Bremer bemüht, aber viel zu harmlos über weite Strecken nach vorne. Bittenkurz mit diesem Lattenkopfball, das war die gefährlichste Szene in der gesamten ersten Hälfte aus Bremer Sicht. Zuletzt 2-mal in Folge gewonnen. Man wähnte sich auf dem richtigen Weg, aber das war ein Rückschritt, ein Rückschlag gegen den FSV Mainz 05, der das Zweite machte durch Lee mit ein bisschen Glück. Ein Sieg der Effizienz, ein Sieg der Klarheit im Defensivspiel. Mainz gewinnt, verdient mit 2-0 in Bremen, holt sich Big Points im Abstiegskampf.
Ah, Friedhelm, wie ist das jetzt so als Trainer, als Daniel Thun? Du hast 2-mal in Folge gewonnen, du warnst vorher und alles, aber im Grunde denkst du doch, oder hoffst du, es geht so weiter. Und dann ist dieser Rückschlag. Was macht man dann?
Ja, das ist natürlich nicht einfach. Das muss ich ganz klar sagen. Daniel wird auch sehr enttäuscht sein. Das hat man auch im Interview nach dem Spiel gehört. Er war enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. Er hat nicht die Durchschlagskraft gefunden, um mehr Torchancen zu erarbeiten und so weiter. Und davon muss man sich jetzt auch erstmal 1-2 Tage erholen. Aber dann geht's natürlich wieder mit Volldampf, mit viel Optimismus in die nächste Trainingswoche und dann eben auch in der Vorbereitung auf das nächste Spiel, was für Bremen wieder sehr wichtig sein wird beim VfL Wolfsburg.
Absolut. Aber wie kommen dann diese Schwankungen? Du denkst doch als Trainer vermutlich, ich habe die richtigen Schrauben gedreht und jetzt geht's eigentlich weiter.
Ja, das ist also Mainz 05 ist relativ früh glücklich in Führung gegangen.
Ja, die Taube hat glaube ich, mitgemacht.
Wollte ich gerade sagen, hat auch eine Taube so ein bisschen mitgeholfen und hat einen Bremer Spieler so ein bisschen irritiert. Ja. Er hat seinen Gegenspieler aus den Augen verloren.
Guck mal.
Ja, da
gutes
ist sie.
Ablenkungsmanöver der Mainzer.
Ja,
ne?
Ja.
Das haben ist eine unglaubliche Szene.
Haben sie gut gemacht.
Mainzer Taube.
Ja. Eine Mainzer Taube extra ins Weserstadion.
Der Bremer Spieler verliert sein Tor.
Kurz ein Bein aus den Augen verloren, ne? Den er eigentlich hat ja, dann uns auch Daniel Thun nachher nochmal erklärt.
Ja, das war der Gegenspieler. So, er kommt jetzt zu spät, weil er sich um die Taube gekümmert hat. So,
aber die jetzt Szene kannst du dir doch nicht ausdenken.
Nein, die kann man sich auch nicht ausdenken. Wir haben ja vor der Sendung gesprochen, es gab vor 30, 40 Jahren mal Sepp Maier, der sich auf eine Taube, oder 50 Jahren auf eine Taube geworfen hat und so weiter. Ist aber kein Tor gefallen. Nee.
Aber die Taube hat er auch nicht erwischt.
Nee, die Taube hat er auch nicht erwischt. Und das macht natürlich auch mit einer Mannschaft. Weil wir liegen im Rückstand. Die Mannschaft weiß, dass sie nicht so viele Tore schießt im Laufe einer Saison. Sie haben keinen Top-Stürmer, der 10, 12, 15 Tore macht. Und das macht was mit einer Mannschaft. Die haben ja nicht schlecht gespielt. Ja, die haben viel Ballbesitz gehabt, aber ohne sich wirklich entscheidend durchsetzen zu können. Das haben sie halt nicht geschafft. Und dann wird man ein Stück unsicher, dann kriegt man das zweite Halbzeit, in der zweiten Halbzeit das 0-2 und dann war es 2-1 anlaufen, aber ohne Torchancen.
Man fragt sich natürlich, ob die Bremer Protest einlegen, weil die Mainzer in Überzahl waren. Also. Oder lauterweise in ganz kurzer Zeit.
Ja, oder es war die späte Revanche der Papierkugel.
Ja, oder so, so, ja. Damals
ja gegen den HSV. Ja, Bremen profitiert. Diesmal waren sie im Hintertreffen durch die Taube. Ja. Aber ich glaube, letzte Woche dieses 4-1 bei Union hat eben auch so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass du eigentlich 85 Minuten in Überzahl warst, da 4-1 gewonnen hast, aber gegen natürlich ein Union Berlin, was sehr früh dezimiert war. Davor hast du Heidenheim geschlagen. Ja. Und klar, diese 6 Punkte aus 2 Spielen, das war für Bremen super, super wichtig.
Aber ist es auch immer,
ist es immer noch, die 6 Punkte, die nimmt dir keiner mehr weg. Aber ich glaube, dieses 4-1 letzte Woche hat es ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass Bremen weiterhin in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Mhm. Und dass nächste Woche dieses Spiel in Wolfsburg bei Dieter Hecking dann, für Wolfsburg geht es um alles. Wolfsburg muss das zu Hause gewinnen. Bremen darf auf keinen Fall verlieren. Also ich freue mich auf nächste Woche Sky. 15:30 Topspiel kann man nicht sagen, weil das Topspiel ist 18:30
Uhr. Sag ruhig ab 15 Uhr. Ne? Ich bin dann da im Einsatz.
Ab 15 Uhr ist dann Patrick Wasserzieher mit Band dann, aus der Volkswagenstadt. Ja. Also da freue ich mich echt sehr drauf.
Ja, ist eine sehr schwere Aufgabe für Dieter Hecking oder ist sie überhaupt lösbar?
Jede Aufgabe ist natürlich lösbar, sonst hätte Dieter sie nicht übernommen. Aber die haben die schwerste von allen Vereinen, die unten stehen. Heidenheim haben wir eben gesagt, die sind abgestiegen, die schaffen es
einfach nicht. Haben sie ja selber im Prinzip auch gesagt.
Ja, ne? Und hatte Frank auch gesagt, ganz klar. Und wie sie damit umgehen, das ist auch super, auch die Fans. Mhm. Aber für Wolfsburg geht es natürlich nächste Woche auch. Sie müssen dieses Spiel gewinnen gegen Werder Bremen. Sie haben erst 21 Punkte. Mhm. Und um einigermaßen Chancen zu haben, brauchst du 32 Punkte. Das heißt, sie müssen von 8 Spielen Minimum 4 gewinnen, ja, um auf 33 Punkte zu kommen. Sie haben aber bisher erst 5 gewonnen. Mhm. Bei 26 Spielen. Mhm. Wie soll das gehen?
Du hast nächste Woche ein Heimspiel, wahrscheinlich mit 10.000, 12.000 Bremern im Stadion. Ne?
Das sind nur
220 Kilometer.
Das wollen die Wolfsburger nach den Erfahrungen gegen HSV irgendwie versuchen zu unterbinden. Ich glaube, du musst Vereinsmitglied sein, also aber es werden mit Sicherheit viele Bremer mehr als eigentlich nur, es wären ja 3000 roundabout so,
ja,
werden schon welche
und, da. Und nochmal auf Wolfsburg zurückzukommen, ja. Die haben auch noch Gegner wie Frankfurt, Leverkusen und Bayern München.
Mhm. Sind auch keine sicheren Punkte.
Nee, da werden sie nicht hoch gewinnen. Mhm. Das glaube ich nicht.
Also es wird sehr, so, sehr schwer. Als wärst du da nicht hingegangen.
Also mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass Wolfsburg die Klasse hält.
Ja?
Ja. Aufgrund der Aufgaben, die sie noch haben. Mhm. Trotz Dieter, der mit seiner Erfahrung alles geben wird, das weiß ich, ich kenne Dieter gut genug, aber es wird schwer.
Mhm. Ja, mit dem schwersten Programm. Also direkt nach Bremen kommen wir in Frankfurt und Leverkusen.
Aber kommende Woche schon dann für beide, ne? Aber ein absolutes
Schlüsselspiel. Ja, für die Wolfsburger mehr. Ja. Also wenn die Bremer verlieren, ist nichts passiert, obwohl du willst natürlich nicht verlieren dort. Aber wenn die Wolfsburger nicht gewinnen oder wenn die Wolfsburger verlieren, dann gehen die Lichter aus. Und wenn sie nicht gewinnen gegen Bremen, dann ist, glaube ich, der 16. Platz das höchste der Gefühle. Und das macht natürlich psychologisch nochmal was mit dir, wenn du da mal 4, 5, 6 Punkte Rückstand auf den 15 hast, dass du weißt, alles, was du erreichen kannst, ist Relegation. Ich glaube, dass die Relegation, muss man mal schauen, wer dann kommt, weil die Hertha macht ja auch nochmal Anstalten, da hochzukommen. Der Erstligist hat er alles gewonnen, glaube ich, die letzten Jahre, obwohl Elversberg sehr nah dran war letztes Jahr. Nur, da spielt dann der Kopf eine Rolle. Und wir haben es ja gesehen, weil du sagst, die Bremer, warum gewinnen die zweimal, jetzt verlieren sie? 10 Mannschaften sitzen im selben Boot. Ja, das hat einen Grund, warum die da unten drin stehen. Und die Mainzer sind natürlich eine andere Mannschaft seit dem Winter, muss man auch dazu sagen. Und da ist in so einem Spiel, das ist auf Augenhöhe, das ist der Spielverlauf, das sind 3, 4 Situationen, die solche Spiele entscheiden. Mhm. Heute war das die Taube, so dumm sich's anhört, das war mit ein Grund. Ja, dann gehst du 1-0, gehst du 1-0 vor, dann kannst du auf Konter spielen. Ja. Dann haben sie schnelle Spieler, die Mainzer, und dann verlierst du so ein Spiel. Und wenn du nachher die Statistik anschaust, dann war das wahrscheinlich auf Augenhöhe. Da ist nicht viel drin. Das heißt, zwei, drei Situationen entscheiden Spiele. Und da waren die Mainzer, und das machen sie seit Fischers alles, machen sie es wunderbar, sind sie unheimlich effizient.
Gut, also die Taube war es, so lustig ist natürlich für Werder Bremen nicht gewesen. Aber wenn ich jetzt Michael Leopold da hinten sehe, Leo, fragt man sich natürlich, wie war es in Freiburg? Ist dort ein Adler gelandet oder sind andere Tiere? Wir hatten in Kiel hatten wir ein
Storch.
Eichhörnchen, meine ich, oder irgendwer, also lief durchs Stadion. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber es ist
Geschichten aus dem Tierreich.
Geschichten aus dem Tierreich, keine, immer gefährlich.
Ja, aber ich überlege gerade, wo ich anfange.
Ein Hase.
Okay. Aber wie gesagt, keine Geschichten aus dem Tierreich. Ja. Und ich überlege gerade, wo ich anfange, um so ein bisschen lukratives Teasing zu betreiben. Ich träume es mal so auf und sage, Hinspiel war 0-0 und die Netto-Spielzeit war 46,5 Minuten. War einer der negativsten Werte überhaupt in dieser Saison. So viel kann ich sagen, die Netto-Spielzeit können wir toppen heute.
Okay, gut. Also Freiburg gegen Union und später ja dann noch super interessantes Duell, noch VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, also direkte Champions League-Konkurrenten im direkten Aufeinandertreffen. So, also das war eine denkwürdige Sendung. Tobias geht es, wie gesagt, hoffentlich besser. Wir werden uns hier direkt bei ihm erkundigen und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Verweise auf die XXL Highlights doppelt sozusagen, so wie wir das eben besprochen haben. Wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.